Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. 29. Spieltag und was war das bisher für eine Woche? Sportlich das Aus für Borussia Dortmund und die Bayern in der Champions League. Gestern der Paukenschlag nach dem 3:2-Sieg des deutschen Meisters beim VfL Wolfsburg. Hansi Flick will im Sommer hinschmeißen, möchte aus seinem laufenden Vertrag heraus. Was bedeutet das für ihn, für seine Zukunft und was bedeutet das für den FC Bayern? Auch er hat keinen Bock mehr auf seinen Verein. Die Rede ist von Adi Hütter, zieht seine Ausstiegsklausel und wechselt zum gestrigen Gegner, zu Borussia Mönchengladbach. Kleiner Vorgeschmack für ihn schon mal. Gestern gab es eine derbe Klatsche mit 0:4. Und der Sportvorstand, der ist ja auch nicht mehr in Frankfurt, der geht zu Hertha BSC. Die haben allerdings ganz andere Sorgen. 4 Corona-Fälle, 14 Tage Quarantäne, kein Trainingsbetrieb und ein Mammutprogramm wartet auf die Berliner. Wir sprechen mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, mit Carsten Schmidt, über die Auswirkungen und die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssen. Meine Gäste heute Morgen, er war ehemaliger Sport1-Experte, etliche Vereine trainiert, ehemaliger Geschäftsführer vom 1. FC Köln, Armin Fee. Armin, grüß dich.
Hallo.
Hast du eigentlich mal irgendwo hingeschmissen als Trainer bei einem Verein?
Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Sollen wir dich mal dran erinnern?
So lange her.
Du hast aber immer nur einen Jahresvertrag gehabt, ja. Das stimmt, ne? Warum hast du das gemacht?
Mir war immer wichtig, mit wem ich zusammenarbeite. Und da das immer garantiert war, habe ich immer ein Jahr gemacht, weil in der Zeit habe ich gewusst, mit wem ich zusammenarbeite.
Okay. Er ist ehemaliger UEFA- und FIFA-Schiedsrichter. Urs Meier. Urs, herzlich willkommen. Braun gebrannt aus Marbella, ne? Kann das sein?
Das kommt rein.
Ist schon so gutes Wetter da, ja, ne?
Natürlich.
Und Premiere für ihn, der ist der Sportchef von T-Online, Robert Hirsemann. Robert,
morgen.
Herzlich willkommen. Und unsere beiden Sport1-Experten, ich traue es mich schon gar nicht mehr zu sagen. Alfred Raxler. Alfred, schönen guten Morgen.
Hallo.
Ist das echt Zufall, dass Schalke dann immer relativ viele Gegentore bekommt, wenn du hier bist, ne?
Dann müsste ich ja immer hier sein, weil Schalke immer viele Gegentore hat.
Auch ein gutes Argument an der Stelle. Ihm gegenüber Stefan Effenberg. Stefan.
Hallo, guten Morgen.
Und wie immer am jeden Sonntag natürlich auch kleine Erfrischungsganze. Alkoholfrei. Und damit gebe ich wieder rüber zu meiner lieben Kollegin, zu Laura. Hallo Laura.
Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Also was für ein Spieltag, was da alles passiert ist. Gestern gab es dann eben am Abend noch den Flickhammer. Also er hat um die Auflösung seines Vertrages gebeten, hat die Mannschaft darüber auch schon informiert. Und apropos Mannschaft, die hat natürlich auch direkt reagiert. Social Media macht's möglich. Wir wollen mal reinschauen. David Alaba haben wir hier als erstes. Also große Schritte, die wir zusammengegangen sind. Den letzten gehen wir auch noch zusammen kämpfen bis zum Ende. Dann haben wir auch noch Jerome Boateng. Also lass uns den Job jetzt gemeinsam beenden, ein letztes Mal. Und auch Basti Schweinsteiger hat sich dazu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, sie haben sich als Backup geholt. Dann hast du wirklich alles gegeben, alles geholt, was man holen kann. Und egal, wie es am Ende endet, herzlichen Glückwunsch, Hansi Flick. Also es gab viele Reaktionen dazu im Netz und jeder stellt sich natürlich auch die Frage, ja, wer wird denn jetzt Bayern-Trainer, wenn Hansi Flick tatsächlich im Sommer eben nicht mehr Trainer an der Seitenlinie ist? Sie können abstimmen unter sport1.de, klicken Sie sich da mal rein. Wir haben so ein paar Kandidaten zur Auswahl. Momentan mit 41% vorne Julian Nagelsmann. Die Frage ist ja auch immer, möchten die Herren, die da auf der Liste stehen, das überhaupt machen? Ne? Wären sie bereit, zum FC Bayern zu gehen? Ja oder nein? Das kommt ja auch noch auf die Vertragsdetails an, wobei die Woche ja auch gezeigt hat, Verträge sind da, um irgendwie gebrochen zu werden. Also mal gucken, was da alles passiert. Sie können uns auch anrufen. 01379 011 011, die Telefonnummer wie jeden Sonntag. Viel Spaß und wir sind gespannt.
Dankeschön, Laura. Wir spulen mal zurück. Gestern, später Nachmittag oder früher Abend. Die Bayern gewinnen 3:2 in Wolfsburg, haben wieder 7 Punkte Vorsprung vor RB Leipzig. Und dann kam der Trainer Hansi Flick aus der Kabine und sagte Folgendes.
Es ist so, dass ich der Mannschaft heute gesagt habe, dass ich den Verein unter der Woche nach dem Spiel in Paris gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Das ist Fakt und ich wollte es heute einfach der Mannschaft. Ich wusste, wie schwierig das Spiel heute war, dass ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Und ich habe mich dann heute entschlossen, der Mannschaft zu sagen, nach dem Topspiel, den wir heute gezeigt haben, nach dem sehr, sehr wichtigen Sieg, dass ich dem Verein das gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Und mir war es einfach wichtig, dass die Mannschaft das von mir erfährt, weil das ein oder andere an Flurfunk schon gibt. Und deswegen war es mir wichtig, dass die Mannschaft das von mir erfährt, weil wir haben jetzt knapp 2 Jahre sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ist meine Entscheidung, die ich getroffen habe, für mich nach einfach reichlich Überlegung. Und mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen.
Und warum haben Sie die Entscheidung getroffen?
Das sind Dinge, die ich intern mit den Verantwortlichen besprochen habe. Und die bleiben jetzt erstmal intern.
Stefan, was könnten denn die Gründe sein? Oder zumindest ein Grund, ein entscheidender?
Ich glaube, ein entscheidender ist schon, dass er eben nicht die Möglichkeit hat und auch hatte in der Vergangenheit oder jetzt auch für die neue Saison eben auf den Transfermarkt mit zu entscheiden bei Abgängen bzw. Zugängen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber ich glaube auch, die letzten Wochen waren halt nicht so harmonisch. Hansi Flick hat es ja immer gesagt, er legt großen Wert auf Harmonie. Ob es den gibt in dem Geschäft, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist ihm anscheinend doch sehr wichtig und die Wertschätzung. Ich glaube, das sind die Punkte, die ihn dazu getrieben haben, eben diese Entscheidung zu treffen. Die hat man zu respektieren. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich hätte mir wirklich gewünscht, aber darum geht es auch nicht wirklich, dass er da eine Ära prägt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist das total und 100% konsequent von ihm.
Hätten sich, glaube ich, viele gewünscht, dass er weitermacht. Ne?
Ja, ganz viele.
Die Umfragen.
Ganz viele. Ich glaube, dass Stefan auch recht hat. Die Punkte, die er aufzählt, sind alle richtig. Man muss aber auch eine Frage stellen. Wäre der Posten beim DFB als Bundestrainer nicht frei, ob er sich dann auch so konsequent verhalten hätte?
Also ich ja, und denke, was denkst du?
Genau. Ich denke, dass er von Anfang an Bundestrainer werden will und wollte. Ich glaube, da laufen der DFB und Hansi Flick mit ausgebreiteten Armen aufeinander zu. Und es gibt dann in dem Fall, man muss ja auch mal, Armin Fee will es bestätigen, auch Trainer haben ja ein Privatleben. Er ist jetzt 57, beim DFB könnte er noch 10 Jahre weitermachen. Ja. Bei Bayern München, wie man jetzt sieht, gibt es Konflikte. Da weiß man nicht, ob er noch 1-2 Jahre weitermacht. Ich glaube, dass er, und dabei hat er sich anständig verhalten bisher, dass es ihn zum DFB drängt. Und ich bin auch sicher, dass nach der EM oder während der EM er als neuer Bundestrainer vorgestellt wird.
Aber Armin, gibt es nicht immer mal Konflikte, Reibereien, wie immer man das bezeichnen will, zwischen Trainer, den Verantwortlichen, Sportdirektor, Sportvorstand?
Das kann schon mal sein, aber es darf auch nur kurzfristig sein und nicht längerfristig, weil ich glaube, dass es da schon auf diesen beiden Positionen wichtig ist, dass man sich grundsätzlich versteht und dass man auch, nicht immer der gleichen Meinung sein muss, aber dass es schon eine Harmonie geben muss, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass sich Hansi jetzt so entschieden hat, deshalb, weil er die Nationalmannschaft im Hintergrund hat. Die hätte er mit Sicherheit. Wahrscheinlich wird es auch so kommen. Sondern ich habe auch selten so eine Harmonie zwischen einem Trainer und einer Mannschaft gesehen, muss ich sagen. Genau. Er hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet mit den Spielern. Es hat er überragend moderiert. Und für mich ist, gebe ich dir komplett recht, absolut konsequent, dann den Weg so zu gehen und zu sagen, es ist nicht mehr mein Weg, den wir jetzt zusammengehen können, weil es eben dieser Konflikt nur kurzfristig ist, sondern weil man völlig andere Ideen hat. Und dann ist es für mich konsequent und er hat für mich überragende Arbeit geleistet und kann mit erhobenem Hauptes Bayern verlassen.
Er ist auch noch nicht so lange da, Robert, das muss man auch mal sagen, ne? 1,5 Jahre.
Richtig, er ist auch noch nicht so lange da. Was ich gestern überraschend fand, waren die Ansagen von Manuel Neuer beispielsweise und Thomas Müller nach dem Spiel, wo er dann auch in der Kabine gesagt hat, weshalb er sich entschieden hat zu gehen. Ich finde, wenn man die letzten 1,5 Jahre sich anschaut, hat sich Hansi Flick auch wirklich verändert. Also ich glaube, die 1,5 Jahre haben ihn auch wirklich ganz schön belastet. Ich finde so in letzter Zeit, so das Lächeln ist ihm auch so ein bisschen entschwunden und dementsprechend ist es vielleicht auch wirklich die richtige Entscheidung.
Grundsätzlich muss man auch sagen, ich glaube, es geht allen Trainern so, dass es in dieser Zeit wirklich schwierig ist, diesen Job auszuführen, wenn du fast jeden Tag getestet wirst und ganz andere Abläufe hast, wie es normalerweise der Fall ist, dann zehrt es auch, glaube ich, noch mehr an dir, als wenn es einen normalen Ablauf geben wird.
Okay, wir schalten mal zu unserem Chefreporter. Florian Plettenberg ist unser Mann vor Ort. Plätti, guten Morgen.
Guten Morgen in die hoffentlich gut gewärmte Runde.
Ja, warm ist es hier, oder? Mir ist nicht kalt. Wie lief das Ganze denn ab gestern?
Sehr spontan. Mit der Entscheidung, dass er das öffentlich im TV verkündet hat, da hat er wirklich alle mit überrascht. Und es war eine, wie ich gehört habe, sehr spontane Aktion des Trainers. Wer als erstes involviert war in dieses ganze Prozedere, in diesen Entscheidungsprozess, war Karl-Heinz Rummenigge. Das ist der engste Vertraute von Hansi Flick. Und man hört auch aus dem engsten Umfeld von Hansi Flick, dass er wie ein Löwe gekämpft haben soll, um eben Hansi Flick davon zu überzeugen, eben diese Entscheidung nicht zu treffen. Dann gab es eben dieses Aus gegen Paris mit einem sehr guten Spiel, wie ich fand. Und dann hat sich Hansi Flick zurückgezogen nach dem Spiel und hat dann seine Entscheidung am Mittwoch final gefällt. Er hat sie dann am Donnerstag Oliver Kahn mitgeteilt bei einem Gespräch, wo auch Karl-Heinz Rummenigge mit dabei war. Also ein ganz, ganz kleiner Kreis war da involviert. Kein Hoeneß, kein Hasan Salihamidžić, sondern eben die Protagonisten, die ich eben aufgezählt habe. Und dann hat er sich dann eben nach dem Spiel gestern entschieden zu sagen, okay, ich verkündige es dann eben auch öffentlich.
Aber warum hat dann nur Karl-Heinz Rummenigge um ihn gekämpft?
Das ist die alles entscheidende Frage. Karl-Heinz Rummenigge ist derjenige, der sich auch öffentlich am allermeisten und am intensivsten zu Hansi Flick geäußert hat. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das ist etwas, was auch Hansi Flick vernommen hat. Oliver Kahn soll in den Gesprächen sehr reserviert gewirkt haben. Das soll Hansi Flick auch etwas überrascht oder gestört haben, wie man hört. Und auch Herbert Heiner hat sich ja sehr diplomatisch auch letzte Woche bei Sky geäußert. Hasan Salihamidžić, der stand ja auch vor den Mikros und hat gesagt, ja, jeder weiß doch, dass ich mit Hansi super zusammenarbeite. Das war natürlich quasi ein Affront, weil das ist ja totaler Quatsch, muss man ehrlich dazu sagen. Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Und natürlich hat jetzt Hansi Flick seinen Wunsch hinterlegt, den Verein zu verlassen. Aber ob der Vorstand jetzt diesem Wunsch auch entspricht, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Papier. Denn der Vorstand, der muss jetzt darüber tagen, der muss jetzt darüber entscheiden, ob eben diesem Wunsch entsprochen wird.
Macht das Sinn, überhaupt noch weiterzumachen dann? Weil er sagt, er hat zwar noch einen Vertrag, aber...
Nein, um Gottes Willen. Also, das ist ganz klar. Also, Hansi Flick hat ganz klar gesagt, in welche Richtung das es geht. Sein Herz wird sicher noch für Bayern schlagen, aber er will das nicht mehr machen. Er will weg. Diese Beziehung ist beendet. Also, das kann man auch nicht mehr künstlich verlängern. Nee.
Also ich finde, das, was der Florian gerade gesagt hat, sagt ja im Endeffekt schon alles, dass Hasan Salihamidžić bei dem Gespräch am Donnerstag nicht dabei war, sondern nur Kahn und Rummenigge. Das sagt ja schon alles. Und da sieht man vielleicht auch, wie tief der Graben denn wirklich war. Dass Hansi Flick eben sagt, ich möchte mit Karl-Heinz Rummenigge sprechen und mit Oliver Kahn, aber nicht mit Hasan Salihamidžić.
Aber du kennst sie doch beide auch gut, ne?
Ja, natürlich kenne ich sie gut, ja.
Warum glaubst du, sind die so weit auseinander?
Ja, das hat ja eine Geschichte. Ne? Das ist wirklich.
Das hat sich entwickelt? Oder?
Nee, das hat sich entwickelt, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn du als Bayern einen Trainer Wünsche hast und die auch äußerst, die aber dann nicht umgesetzt werden und nicht nur einmal, sondern 2, 3, 5, 7 Mal bei Spielerabgängen oder neuen Verpflichtungen, dann wird sich natürlich der Trainer irgendwann mal Gedanken machen und Gedanken machen müssen auch. Und Hansi Flick sieht die Gefahr, wo Bayern München in den nächsten 1, 2 oder 3 Jahren hinsteuert. Wenn Hansi Flick in einer PK sagt, qualitativ ist der Kader in diesem Jahr nicht so gut wie im letzten Jahr, dann stimmt das ja zu 100%. Ja, ja. Und er sieht ja die Gefahr in den nächsten Jahren, dass das auch nicht besser wird. Und deswegen ist die Entscheidung, die er getroffen hat, auch absolut sportlich gesehen auch konsequent.
Mhm. Plätti, gibt es irgendeine Chance, das Ganze vielleicht doch noch zu kitten? Indem man es vielleicht umdreht, den Sportvorstand beurlaubt und den Trainer wieder zurückholt?
Ja, die gibt es, auch wenn die Antwort jetzt überraschend klingen mag. Ja, Hansi Flick hat den Wunsch hinterlegt, aber es ist noch nicht 100% entschieden, dass Hansi Flick den FC Bayern auch verlassen wird. Es gibt einen einzigen Grund, warum Hansi Flick dieses letzte, allerletzte, öffentliche und größte und lauteste Patrone gezündet hat. Das ist Hasan Salihamidžić. Er möchte mit Salihamidžić nicht mehr zusammenarbeiten. Es geht auch nicht nur um Hasan Salihamidžić, es geht auch noch um einen engsten Mitarbeiterkreis, der um Salihamidžić rumschwirrt. Es geht hier beim FC Bayern gerade um sehr, sehr viel Politik. So, und jetzt muss natürlich auch der Aufsichtsrat entscheiden. Sag mal, hier, wir haben einen Erfolgstrainer, der hat hier 6 Titel geholt. Was machen wir denn jetzt? Und wenn jetzt der Aufsichtsrat sagt, wir setzen uns außerordentlich zusammen und wir entscheiden möglicherweise darüber, Hasan Salihamidžić zu entlassen, und das ist eine Option, die ist jetzt nicht erfunden, sondern darüber wird diskutiert werden und darüber wird debattiert werden, dann kann es gut sein, dass Hansi Flick auch sagt, ich bleibe. Also, das klingt jetzt drastisch, aber es ist so. Wenn Hasan Salihamidžić von seinem Posten entbunden würde, dann würde Hansi Flick auch umdenken.
Also man kann ja jetzt, wir wollen jetzt keinen entlassen, das ist ganz klar. Ja, Alfred, man kann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Kein Sportvorstand einfach rausschmeißen, in einem Konflikt mit einem Trainer. Man darf eins nicht vergessen, auch Hasan Salihamidžić hat eine erfolgreiche Saison als Sportvorstand mit 6 Titeln hinter sich. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, außerdem
ich glaube, dass Hansi Flick, ich habe nur Gutes für Hansi Flick übrig, aber dass das schon kalkuliert war gestern, das müssen wir doch unterstellen. Er hat das intern hinterlegt. Das hätte man ja auch intern weiter besprechen müssen. Es war ganz sicher klare Taktik, das gestern öffentlich zu machen, damit es kein Zurück mehr gibt. Das war gestern ganz klar. Deshalb. Also ein PR-Berater könnte für den Schachzug viel Geld verlangen.
Also ich glaube nicht, dass dass der Charakter von Hansi Flick ist anders. Also normalerweise, klar, wenn man mit einem nicht klarkommt, dann kann man auch einen Machtkampf anfangen. Ja, dass man sagt, ich hole mal Leute auf meine Seite, ja, sodass der andere dann geht. Ich glaube nicht, dass es dem Charakter von Hansi Flick entspricht, sondern er hat für mich einen einwandfreien Charakter und er will genau das nicht. Er will jetzt nicht in einen Konflikt gehen mit Hasan Salihamidžić. Das will er nicht. Und er will die Leute auf seine Seite ziehen, sodass die Frage gestellt wird, entweder er oder der andere. Das kann man machen. Ja? Das ist sehr oft auch der Fall. Und das glaube ich in dem Fall überhaupt nicht, sondern er hat es für sich entschieden, eben diesen Machtkampf nicht zu machen, weil es auch seinem Charakter entspricht.
Ja, das würde ich unterschreiben. Das würde ich unterschreiben. Also diese Frage, die stellt sich eigentlich gar nicht, dass man jetzt hingeht, wenn Salihamidžić den Verein verlässt, dann bleibe ich und erfülle meinen Vertrag. Das glaube ich auch nicht. Nein. Ich glaube, dass wenn Hansi Flick vor die Kamera tritt und das so äußert, dann ist das auch 100% so und da wird auch nichts mehr dran geändert.
Richtig. Und er hat das seiner kompletten Mannschaft gesagt. Was hätte das für einen Effekt auf das Team, ne, wenn er da komplett zurückrudert? Das kann eigentlich nicht sein bei den Emotionen, die da gestern auch im Spiel waren.
Aber gibt es denn hier in der Runde irgendeinen, der glaubt, dass der nächste Bundestrainer nicht Hansi Flick heißt? Nein.
Nein, vielleicht.
Ich bleibe bei der These, dass Hansi Flick zum DFB
will. Lass uns mal darüber nachdenken gleich in Ruhe.
Aber ja? Nee, also, ja, er will zum DFB, dass es einen Konflikt mit Salihamidžić gibt, streite ich ja gar nicht ab. Das ist aber eine andere Ebene. Und also, mir kann ja keiner sagen, dass sie noch nicht gesprochen haben. Der Oliver Bierhoff und der Hansi Flick und wahrscheinlich auch Jogi Löw, die kennen sich jetzt seit 15 Jahren. Ja, ja, ja. Das sind alte Kumpels. Natürlich hat man da mal telefoniert. Und wenn der Hansi gesagt hat, wenn es irgendwie geht, würde ich auch ganz gern kommen. Offiziell ist sicherlich nicht gesprochen worden. Aber ich bin nach wie vor der klaren Meinung, da werden jetzt noch
aber ein paar Alibi-Gespräche. Aber du meinst von vornherein, war das sein Ziel?
Na, nicht von vornherein, sicherlich nicht. Aber
also spätestens nachdem Jogi
seinen Rücktritt erklärt hat und der Konflikt mit Salihamidžić da ja fast auf dem Höhepunkt gerade war, war das der richtige Zeitpunkt, so zu denken. Der DFB wird jetzt noch ein paar Alibi-Verhandlungen oder Kennenlerngespräche mit Ralf Rangnick und anderen führen, aber am Ende wird es Hansi Flick werden.
Also mich wundert nur, warum sie nicht mehr um ihn gekämpft haben, muss ich nochmal sagen, Armin, oder?
Ich meine, das ist auch das Gefühl, was ich immer hatte. Ich meine,
super erfolgreich.
Er hat 6 Titel beliebt geholt, ich sage mal die 3, die wichtigsten, das ist das Triple, hat er geholt. Und nochmal, diese Harmonie mit einer Mannschaft und einem Trainer gibt es ganz selten. Das hat es bei Bayern schon ein paar Mal gegeben, dass die am meisten erfolgreich waren, auch wirklich Harmonie zur Mannschaft gehabt haben. Ob das Ottmar Hitzfah war, ob das Jupp Heynckes war. Und jetzt eben auch Hansi Flick. Und das hat er wirklich hervorragend gemacht.
Ja.
Und
nimm Ancelotti, der die Mannschaft nicht zu 100% hinter sich hatte. Nimm Kovac, der auch die Mannschaft nicht zu 100% hinter sich hatte. Flick hatte sie zu 100% hinter sich. Deswegen waren sie so erfolgreich. Und ich glaube, dass es auch ganz vielen Spielern richtig wehtut. Und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen noch hören, wenn sich der eine oder andere äußert. Dieser Abgang, der tut dem FC Bayern und den Spielern wirklich richtig weh.
Hätte man nicht noch warten können? Oder hätte er nicht noch warten können?
Dass er das nach außen
geht? Ja.
Nee, ich fand noch schon den richtigen Zeitpunkt. Ja, das Spiel gestern und der Sieg war natürlich enorm wichtig. Ich glaube nicht, dass er es gemacht hätte beim Unentschieden oder bei einer Niederlage. Ja. Aber nach diesem Sieg und Unentschieden von Leipzig am Freitag gegen Hoffenheim war das genau der richtige Zeitpunkt.
Mhm. Da bin ich voll dabei. Er hat gesagt, die ganze Zeit vorher, in den letzten 2-3 Wochen, dass er sich aufs Sportliche fokussieren will, die nächsten Spiele für ihn wichtig sind. Damit hat er die beiden Champions-League-Spiele gemeint gegen Paris. Da sind sie jetzt leider ausgeschieden. Und ich glaube, im Vorfeld von dem Wolfsburg-Spiel auch das Wolfsburg-Spiel. Weil jetzt sind 7 Punkte und da kann nicht mehr viel passieren. Es war der richtige Zeitpunkt.
Gut, wir reden nachher oder später noch weiter natürlich über das Thema, wer wird der Nachfolger von Hansi Flick und was könnte er vielleicht doch anders machen, als Alfred Draxler das gerade gesagt hat, nämlich nicht Bundestrainer werden, sondern Ausland, wie auch immer. Also, Pletti, du bist für uns unterwegs, sammelst weitere Informationen und meldest dich dann gleich wieder, ja?
Mach ich.
Okay, so, und wir sprechen gleich mal über die Hertha mit Carsten Schmidt. Also, was passiert da jetzt in den nächsten, na, wie sind es noch? 14 Tage sind es nicht mehr ganz, ne? Muss man sagen. Ne? Also noch 12, also 3 Spiele schon abgesagt. Ist vielleicht Corona nachher schuld, wenn die Hertha dann doch in die zweite Liga müsste. Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass. Also gleich kümmern wir uns dann nochmal um Hansi Flick. Das war der Paukenschlag gestern. Er möchte aus seinem laufenden Vertrag im Sommer raus. Wir diskutieren dann auch noch, wer sein Nachfolger werden könnte. Jetzt gehen wir erstmal in die Hauptstadt nach Berlin. Nein, nicht ins Kanzleramt, nein, zur Hertha und begrüßen ganz herzlich den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Carsten Schmidt. Hallo Carsten.
Hallo zusammen, Grüße.
Carsten, natürlich die wichtigste Frage momentan in dieser Zeit. Wie geht es dir, deiner Familie?
Ja, danke. Uns geht's sehr gut. Um mich hat Corona bisher einen Bogen gemacht. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben noch eine sehr gute Nachricht, mit der ich heute diese Schalte auch beginnen möchte.
Ja.
Unser Torwart Bruno Jahrstein ist gestern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und das ist die schönste Nachricht des Tages.
Wie dramatisch war das denn, Carsten? Schon, ne? Sehr, oder?
Naja, wenn man ins Krankenhaus kommt mit Corona, dann ist der erste Schritt eines Dramas gleich vorgezeichnet. Rune hatte Glück, ist ein Hochleistungssportler, war in sehr guten Händen in der Charité in Berlin. Mhm. Und mein Dank gilt allen Ärzten und allen, die sich um Rune gekümmert haben.
Okay, dann freuen wir uns darüber und schauen jetzt mal. Also nach 4 Corona-Fällen binnen kürzester Zeit ist Hertha BSC der erste Verein in der ersten Bundesliga, dessen Kader sich komplett in eine 14-tägige Quarantäne begeben muss. Ein bedrohliches Szenario und zwar für die gesamte Liga.
Hertha BSC Big Corona Club. Der prominenteste der Infizierten ist Trainer Dardai. Einer, der ja stets die Nähe zu seinen Mitspielern und Mitarbeitern sucht. Damit ist vorerst Schluss. Paul Dardai, ein Co-Trainer und 2 Aktive sind Infektionsherde. Mindestens diese 4. Ohne Zweifel. Corona greift massiv in die Schlussphase der Saison ein. Dass die Partien gegen Mainz, Freiburg und Schalke 04 verschoben werden, ist auch für die Gegner belastend. Aber vor allem für die Herthaner, die im besten Fall ihre 6 ausstehenden Partien hoppla hopp in einem dicht gedrängten Mammutprogramm absolvieren werden. Alle im Mai, dann ohne Spielpraxis und nach 2 Wochen ohne jegliches Mannschaftstraining. Im besten Fall, wie gesagt. Kein Wunder also, dass bei den Berlinern die Abstiegsangst groß ist wie nie. Auch wegen des Beispiels Dynamo Dresden. Der Zweitligist steckte vergangene Saison in einer durchaus vergleichbaren Situation und stürzte ab in Liga 3. Die Lage in der Hauptstadt ist also wirklich prekär. Und darum stellen wir die Frage, steigt die Hertha wegen Corona ab, Herr Schmidt?
Carsten, wie groß sind deine Befürchtungen?
Naja, sagen wir mal so, sie sind jetzt durch diese Umstände, haben wir natürlich keinen Vorteil dazu gewonnen, das ist ganz klar. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass wir jetzt schon uns mit dem Szenario abfinden, dass wir keine Chance mehr haben. Eigentlich herrscht bei uns die Stimmung jetzt erst recht. Wir haben nach diesen positiven Testungen sofort reagiert, wir haben agiert. Die Spieler und alle, die mit dem Team zu tun haben, sind klar instruiert worden. Wir haben alle Fitnessgeräte innerhalb von einem Tag zu den Spielern gebracht. Wir haben die Trainingspläne geschrieben. Wir haben die Trainingseinheiten schon begonnen. Wir haben mit dem gesamten Staff Video-Sessions gemacht. Und ich spüre schon auch eine gewisse Wut, dass uns in diesem Jahr wirklich scheinbar nicht viel gelingen will. Und jetzt kommt das noch dazu. Aber ich bin, seit ich bei Hertha bin, echt begeistert von der Widerspenstigkeit dieses Vereins in jeder Hinsicht und auch dem Engagement, gegen Dinge anzugehen. Dieses Jahr werden wir auf eine extreme Probe gestellt. Die Gesundheit der Spieler und derjenigen, die jetzt infiziert sind, gehen vor. Deswegen sind die Maßnahmen des Gesundheitsamts in Charlottenburg-Wilmersdorf von uns auch absolut zu respektieren. Wir kriegen da keine Sonderbehandlung. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich ganz klar feststellen kann, dass wir in der Zeit, wo Corona eben jetzt auch in Berlin deutlich steigende Zahlen hat, wir wirklich alles getan haben und sogar das DFL-Hygiene- und Verhaltenskonzept übererfüllt haben. Allerdings ist es eben so, wir alle haben ein privates Leben. Und wenn wir nicht an einen kompletten Lockdown gehen in diesem Land, der ja aus verschiedenen Gründen eben nicht durchgeführt wird, ist das Leben eben auch mit Risiken innerhalb dieser Corona-Zeit ausgestattet. Wir werden zurückkommen, wir werden gut zurückkommen. Und ich kann nur daran erinnern, Inter Mailand ist nicht vergleichbar mit Hertha BSC dieses Jahr in der Performance, das ist wohl wahr. Musste aber auch in die Quarantäne im März und hat danach die nächsten 3 Spiele gewonnen. Also warten wir mal ab.
Carsten, wie hat man sich das denn vorzustellen, wenn alle Spieler zu Hause sind? Gibt es da so eine Art Homeoffice? Weil, ich sag mal, Fitnessgeräte ersetzen das Mannschaftstraining ja nicht. Gibt es Videokonferenzen mit dem Trainer? Gibt es gemeinsame Übungen vielleicht zu Hause, die man dann vielleicht vor einem Laptop machen kann? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, genau so, Alfred. Also wir haben einen fantastischen Athletiktrainer, Henke Kuchno, der letztes Jahr schon Erfahrungen machen durfte mit einer solchen Situation. Henrik und das gesamte Team sind wirklich da vorbildlich. Wir gehen genau so vor, wie du gesagt hast. Wir werden jeden Tag 2 Trainingseinheiten durchführen, teilweise videobegleitet, teilweise individuell. Jeder Spieler bekommt ergometrische Messgeräte und wir können nachvollziehen, in welchem Fitnesszustand er ist, wie er die Übungen auch durchführt. Wir gehen darüber hinaus noch einen Schritt weiter. Auf unsere eigene Kosten werden wir externen Mitarbeitern Schutzanzügen alle 2 bis 3 Tage zu den Spielern schicken, dort PCR-Tests freiwillig noch zusätzlich abzunehmen, dass wir diese Woche losgehen in einem engmaschigen Netz. Also ich muss wirklich sagen, wir sind kein Chaos-Club, wie es hier und da mal heißt. Ganz im Gegenteil, wir wissen exakt, was jetzt zu tun ist. Der Umstand, dass wir Infizierte haben, fordert uns, aber wir sind dieser Herausforderung gewachsen.
Die fußballerische Komponente fehlt natürlich, Carsten. Gibt es da Ideen, wie ihr das umsetzen könnt oder beseitigen könnt?
Nein, ich glaube, da müssen wir ehrlicherweise sagen, in den eigenen 4 Wänden fußballerische
Trainingsarbeiten
durchzuführen, kommt doch sehr schnell an die Grenzen. Es geht um den Fitnesszustand, es geht um die Muskulatur, es geht aber insbesondere auch um die Psyche. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir diese 2 Wochen bestmöglich unter diesen Bedingungen absolviert werden.
Am vergangenen Freitag gab es, glaube ich, am Abend einen größeren Videocall mit Team, mit Trainern und auch dem kompletten Staff. Da würde mich mal interessieren, also da wurde, glaube ich, zum einen erstmal sich eingeschworen, diese jetzt erst Rechtsstimmung so ein bisschen auch versucht da reinzubringen. Aber es wurden natürlich auch Fragen von den Spielern gestellt. Mich würde nur interessieren, was gab es da so für Fragen? Was sind die Probleme, die die Spieler gerade plagen?
Naja, so viele Fragen wurden nicht gestellt. Die Fragen wurden davor und danach schon, glaube ich, sehr gut abgefedert. Es ging in der Tat um diesen jetzt erst recht Spirit. Ich meine, darüber müssen wir nicht reden, dass diese Mannschaft sehr lange gebraucht hat, um zu sich zu finden. Wir waren aber in einer guten Form. Wir haben aus den letzten 5 Spielen 8 Punkte gemacht. Wir haben bei Union Berlin einen sehr heimstarken Gegner unentschieden gespielt. Wir haben gegen Gladbach, die von den letzten 4 Spielen 3 gewonnen haben, gestern in beeindruckender Art und Weise unentschieden gespielt. Wir haben Leverkusen und Augsburg geschlagen. Wir haben nur an Dortmund verloren. Insgesamt war wirklich jeder heiß auf das Spiel in Mainz. Und diese Stimmung und dieses Zusammenhalten wollen wir jetzt in den nächsten 2 Wochen natürlich aufrechterhalten. Wir schauen uns die Ergebnisse natürlich an. Das war gestern ganz okay für uns. Und somit beschäftigen wir uns Tag ein, Tag aus mit Fußball. Aber das Wichtigste ist, wir müssen die Spieler versorgen. Manche leben alleine, also Lebensmittelbesorgung, sonstige Besorgung und ihnen Zuspruch geben, dass wir durch diese Zeit gestärkt durchgehen und dann aber auch erfolgreich Fußball spielen können. Also die Ängste nehmen vor einer möglichen Vorabstiegssituation, das ist jetzt das Wichtigste. Und das spüren wir auch in der Mannschaft. Ich habe niemanden gehört, der sagt, jetzt wird es unmöglich. Mhm.
Dein Trainer Pal Gardai ist ja auch positiv getestet. Es gab Anfang März dieses Foto. Hat das jetzt eine andere Gewichtung als damals? Du erinnerst dich ja sicherlich dran beim Friseur.
Nein, hat keine andere Gewichtung. Pal hat sich damals sofort entschuldigt. Es war in dem Moment für das Foto, hat er die Maske abgenommen. Er hat auch was in die Mannschaftskasse gezahlt. Er war kein Vorbild in dem Moment. Aber das Thema hat heute überhaupt keine Relevanz. Hm. Ich sage nochmal, wir können absolut feststellen, dass innerhalb der Organisation alles bei Hertha BSC so läuft, wie das Verhaltens- und Hygienekonzept der DFL auch angelegt war. Aber nochmal, wir leben auch mit Ehepartnerinnen, mit Kindern. In Berlin steigen die Inzidenzen seit kurzem. An dem Tag, wo unsere 2 zusätzlichen positiven Fälle gemeldet wurden, war es der 2. höchste Tag an Inzidenzwerten in Deutschland in diesem Jahr. Der Fußball hat keine Sonderrolle. Wir dürfen unsere Arbeit nachgehen. Auf der anderen Seite sind wir auch mitten im Leben. Nur ein kompletter Lockdown, den wir alle nicht wünschen, würde so etwas verhindern. Die NBA hat es zum Beispiel durchgeführt mit der Bubble. Da gab es dann keine Infizierung, aber eben eine Quarantäne für alle teilnehmenden Mannschaften. Davon ist ja die DFL und auch die Bundesliga entfernt. Und solange das nicht ist, haben wir ein Restrisiko. Das Gute ist, wir haben die Fälle sofort identifiziert und isoliert, sodass größter Schaden von weiteren Menschen abgehalten wurde.
Carsten, sollte es jetzt doch noch einen Fall geben, was wir natürlich alle nicht hoffen und niemanden wünschen. Was würde dann passieren?
Bei diesem Spieler oder bei diesem Funktionsmitglied würde dann die Quarantäne nochmal um 14 Tage neu laufen.
Aber nur bei der Person, richtig?
Korrekt.
Mich würde interessieren, was der Armin Fee denkt, was sowas, solche 2 Wochen mit einer Mannschaft machen.
Ist sicher ein Nachteil, wenn du nicht vor allem in der Phase auch nicht zusammen trainieren kannst, wenn sie alle zu Hause sind. Du kannst zwar, was die Physis anbelangt, dich natürlich so fit halten, dass du damit einsteigen kannst. Allerdings ist es klar, wenn du sonst wäre das Training ja auch nicht wichtig. Im Prinzip, sonst könnten wir immer sagen, wir machen mal 14 Tage Pause und lassen uns zu Hause trainieren. Natürlich ist es so. Wichtig wird sein, und es ist vor allen Dingen auch die Psyche, wie man damit umgeht. Ich finde, wenn ich die Worte von Carsten jetzt höre, gehen sie sehr trotzdem positiv damit um und lassen sich eben da nicht unterkriegen, können jetzt nicht denken, nicht an irgendwelche Ausreden, wenn das dann nicht klappt, sondern im Gegenteil, sehen es dann auch noch positiv. Und wenn es auch nicht viele positive Dinge gibt, ein Vorteil kann es natürlich auch sein, dass du siehst, wenn der Gegner jetzt, der hinter dir steht oder der kurz vor dir steht, die Zeit, die Spiele verliert oder so Punkte holt, dass du auch weißt, wie du so ein Spiel dann später angehst, ob vielleicht ein Punkt dann auch langt oder nicht langt. Also bei allen negativen Dingen gibt es vielleicht auch positive Dinge, und das ist wichtig, dass man die dann auch rauszieht in der Phase, weil es normalerweise natürlich, wie es in Dresden passiert ist, natürlich nicht gut ist. Aber Carsten hat gleich wieder was Positives gebracht, nämlich mit Inter. Und das ist wichtig, dass man irgendwann nicht nur was Negatives sieht, sondern was Positives sieht. Und das ist in der Psyche ganz wichtig für die Spieler. Und dann glaube ich schon, dass Hertha das gut überstehen kann.
Carsten, gab es schon mal die Diskussion, dass vielleicht auch die Saison abgebrochen werden könnte?
Nein, also bei uns ist so ein Thema überhaupt nicht auf der Agenda. Wir diskutieren und spekulieren über sowas, ist ja auch gar nicht in unserem Einflussfaktor. Unsere einzige Aufgabe ist jetzt, die Mannschaft maximal wettbewerbsfähig zu bekommen. Und Armin hat es richtig gesagt. Es gibt übrigens weitere Beispiele, wenn man in die Vergangenheit guckt. Bayer Oerding musste mal in den 80er Jahren
86.
ein gutes Programm absolvieren und hat überragend abgeschnitten.
Also, Spiele gewonnen.
Wir haben einen breiten Kader, das möchte ich noch dazu sagen. Wir haben kaum Verletzte im Moment. Das ist ein ganz guter Vorteil jetzt auch. Wir könnten auch mit der hohen Rotation, der Trainer Kocinski hat das letztes Jahr ja auch genutzt, da hat es nicht jetzt am Ende gereicht. Aber ich glaube, wir sind in einer qualitativ gut besetzten Kaderstruktur. Und von daher, Armin sagt es, wir denken positiv. Wir wissen, dass es kein Vorteil ist, um es gelinde auszudrücken, aber wir kämpfen.
Dann mal nochmal, Carsten, vielleicht die sportliche Frage. Du hast gerade gesagt, breiter Kader, sicherlich auch sehr gute Einzelspieler. Warum läuft es denn trotzdem nicht so rund, wie ihr euch das wünscht?
Ja. Also wenn das jemand beantworten könnte, könnte sich bei mir jetzt melden. Also ich habe mit Paul und Zecke und auch mit Bruno damals natürlich lange darüber philosophiert, auch mit Michael. Da reicht die Sendezeit heute nicht zum Thema Corona. Wir haben einfach zu wenig Punkte. Das ist im Fußball so, da zahle ich auch gerne virtuell für. Das ist das Entscheidende. Wir haben enge Spiele nicht für uns entschieden. Wir waren auch nicht gut genug in einigen Spielen, um es uns zu verdienen. Aber nochmal, der Trend spricht jetzt ein Stück für uns. Wir sind in Schwung gekommen. Wir sind auch als Mannschaft deutlich zusammengerückt in den letzten Wochen und Monaten. Das habe ich absolut gesehen. Es ist jetzt bitter, dass wir dieses Stoppschild kriegen. Wir waren echt bereit für die englische Woche. Nun spielen wir halt 2 oder 3 englische Wochen im Mai.
Was hältst du denn von diesem Vorschlag oder der Idee, das ist ja noch nicht umgesetzt, da alle in Quarantäne zu schicken, also alle Mannschaften am Schluss der Saison?
Also erstmal halten wir alle natürlich nichts davon, solche Dinge zu tun, wenn sie nicht absolut angezeigt sind. Und ich befürchte, dass mit unserem Fall und den Fällen in der zweiten Liga und den wachsenden Inzidenzen die Liga gut beraten ist, sich darauf vorzubereiten. Und Herr Seifert hat sich ja einen Vorratsbeschluss geholt. Und von daher werden wir in den nächsten Tagen, Wochen die Lage immer wieder neu beurteilt bekommen aus Frankfurt von der DFL. Und es ist eine wirklich sehr gute konzeptionelle und auch inhaltliche Begleitung dieses Themas. Was soll ich davon halten? Lass es uns so gut wie möglich vermeiden. Wenn wir jetzt einen deutlichen Trend in Deutschland haben, dass sich die Inzidenzen umdrehen, dann ist es nicht nötig. Etwas fehlt mir der Glaube, aber damit will ich nicht sagen, ich bin großer Fan dieses Konzepts. Wenn es unausweichlich ist, ist es Wasser.
Urs, wie ist es eigentlich bei den Schiedsrichtern? Gab es da schon ein paar Fälle, weißt du da was?
Ja, gab es auch schon, ja, natürlich. Es war gerade die U21-Europameisterschaft, wo es auch Schiedsrichter gegeben hat, die positiv getestet worden sind. Beim zweiten Mal dann aber wieder negativ. Also ja, konnten dann wieder eingesetzt werden. Auch das gibt es natürlich, ja, das gibt es auch. Ja.
Okay. Carsten, dann schauen wir nochmal wieder auf Sportliche und auf das wie heißt es so schön, Restprogramm, also eure 6 Spiele. Wie viele Punkte hättest du gerne? Am liebsten alle, ne?
18.
Stefan, wie bewertest du das?
Nein, auf jeden Fall machbare Gegner. Und ich glaube, Carsten hat ja was Gutes auch gesagt. Und das haben wir auch gesehen. Die Hertha ist ja in die Quarantäne mit wirklich einem positiven Lauf. Wenn sie jetzt eine Niederlagenserie gehabt hätte und du gehst in Quarantäne, dann ist es für die Psyche noch mal viel, viel schwieriger, ja, daran zu arbeiten. Von daher, und das, was Carsten ja auch transportiert, total positiv, eher Aufbruch. Wenn die Spieler im Endeffekt das umsetzen, was Carsten sagt, dann wird Hertha nicht absteigen.
Okay. Du bekommst ja Verstärkung demnächst. Darüber reden wir gleich nach nur einem Spot. Freddy Bobic von der Eintracht zur Hertha. So, dann begrüßen wir Freddy Bobic in Berlin, Laura, oder?
Ja, herzlich willkommen.
Noch nicht, aber
es war ja immer viel spekuliert worden, ob das denn tatsächlich der Fall ist, ja oder nein. Seit dieser Woche ist es eben fix. Da wurde es bekannt gegeben und viele verstehen vielleicht diesen Schritt von Freddy Bobic auch nicht, weil im schlimmsten Falle oder im schlechtesten Falle er eben die Champions League gegen die zweite Liga eintauscht. Denn, das hat er ja gestern auch verraten, also der Vertrag gilt eben auch für die zweite Fußball-Bundesliga. Vielleicht auch die Chance für ihn, etwas aufzubauen, wenn man es eben positiv sehen will. Und es gibt auch viele Reaktionen im Netz, zum Beispiel hier, Bobic ist der beste Deal, den Hertha seit Ende der Ära Hoeneß gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass er es schafft, den Club auf ein neues Level zu heben. Oder auch hier ist euch mal aufgefallen, dass die Personalie Bobic heute, also am Mittwoch war es, glaube ich, als erstes von Hertha verkündet wurde. Kein vorheriges Durchstecken an Bild und den Rest des Boulevards. Gute Leistung und Respekt. Wobei ich glaube, hier unser Sport1-Experte, der wusste das bestimmt auch schon vorher, ne?
Alfred, du bist gemeint.
Herr Bild.
Ich? Du wusstest das schon lange, ne? Oder?
Ja. Hm? Ja. Hm? Schon letztes Jahr, oder?
Ja, Carsten. Also Verstärkung habe ich gerade gesagt. Warum hat es denn doch noch so lange gedauert? Ging es wirklich nur ums Geld, um die Ablöse für Freddy Bobic?
Ja, ganz ehrlich, das kann ich wirklich kaum kommentieren. Also freue ich mich, dass Freddy zu uns kommt, weil er ist ein absoluter Vollprofi. Mhm. Und für so ein Projekt oder für einen Club wie Hertha die Idealbesetzung in dieser Situation. Unglaubliches Statement von ihm auch, in einer solchen Situation, in einer solchen sportlichen Lage von uns dann auch zu sagen, ich gehe dahin, egal was passiert. Den möchte ich sehen in der Bundesliga, der das macht. Da hat Freddy zusätzlichen Respekt von mir. Ich habe ihn immer schon wertgeschätzt und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich bin auch sicher, dass wir im sportlichen Bereich damit ja auch eine große Verstärkung haben.
Armin, was sagst du?
Ja, gratuliere, Carsten, dass du einen Freddy bekommen hast. Ja. Freddy hat auch seinerzeit bei der Eintracht, war es auch noch nicht klar in der Relegation, ob sie es dann schaffen in die erste Liga oder zweite Liga. Mhm. Und hat auch damals in der zweiten Liga bei der Eintracht angefangen. Also für den Freddy da nichts Neues. Und natürlich hätte ich mir lieber gewünscht, dass er bei der Eintracht bleibt, weil ich ja selber lange Zeit bei der Eintracht war. Aber Glückwunsch an Hertha, weil da kriegen sie einen richtig guten Mann.
Ja, ist auch nicht so einfach zu tauschen, ne? Champions League jetzt gegen... Ich sage nicht zweite Liga, das wäre gemein. Aber
Nein, aber das Unternehmen Hertha BSC ist ja mega spannend und interessant. Und beim Freddy darf man ja nicht vergessen, er kommt zurück nach Hause ein Stück weit. Mhm. Und von daher ist das eine Personalie, die für mich 100% passt.
Mhm. Was macht Freddy so besonders? Er arbeitet natürlich sehr gut.
Er macht
Frankfurt waren ja wenig Möglichkeiten, ne? Teilweise auch dann. Ne?
Also ja, anfangs sicher. Also er kann etwas aufbauen, das hat er auch schon bewiesen. Und jetzt hat er wesentlich mehr Erfahrung noch dazu. Ja, er hat in Stuttgart schon bewiesen, dass er hat jahrelang auch in Stuttgart gearbeitet, ist in Frankfurt gearbeitet, noch mehr Erfahrung, noch mehr Netzwerk dazu bekommen. Und er geht gut mit den Leuten um. Er ist einfach, sage ich mal, auf dieser Position gibt es auch nicht so viele, die das können. Mhm. Er kann es und das schreckt er auch nicht zurück, weil er das für sich auch braucht, dass er wieder was Neues entwickelt. Deshalb sagt er auch, er wird auch in die zweite Liga hingehen, weil er in der Perspektive einfach für sich sieht, stimmt, dass das. Er wirklich was Großes erreichen kann.
Mhm. Es wundern sich ja immer alle, dass Freddy Bobic geht und möglicherweise, ich glaube nicht, aber möglicherweise in die zweite Liga. Aber man muss ja auch mal die andere Seite sehen und mal fragen, wenn kurz vor Erreichen der Champions League die gesamte sportliche Führung bei Eintracht Frankfurt den Hut nimmt, geschlossen, also alle drei, ob bei der Eintracht Frankfurt alles in Ordnung ist oder ob es dort auch Probleme gibt, die vielleicht dazu führen, dass man einen solchen Schritt zu Hertha oder woanders hin, nach Gladbach, der Trainer.
Alfred, du bist deiner Zeit schon wieder voraus. Das machen wir in einer Stunde sagen, gleich.
Das ist eine eigene Sendung wahrscheinlich, aber bei Eintracht Frankfurt ist ja auch nicht alles, ich sag mal, eitel Sonnenschein.
Absolut.
Wie heißt das? Eitel
Sonnenschein?
So. Und ja, das spielt sicherlich auch eine Rolle, wobei Freddy Bobic sicherlich mit Hertha eine besondere Verbindung hat, die ihn dazu bewogen hat, dahin zu gehen. Ja.
Carsten, wie schwer war es denn, Freddy zu überzeugen? Oder musste man das gar nicht? Oder musstest du das gar nicht?
Naja, wie ich schon mal berichtet habe, die Aufgabe, die Geschäftsführung Sport bei uns zu stellen, hat das Präsidium und Werner Gegenbauer. Und ja. Ich glaube, Werner Gegenbauer und der Personalausschuss haben da einen herausragenden Job gemacht, in einer solchen Phase eben einen solchen Mann wie Freddy Bobic nach Berlin zu holen, ist nicht selbstverständlich. Ich habe vielleicht helfen können im Hintergrund, um auch deutlich zu machen, dass bei Freddy und auch bei uns im Präsidium die Überzeugung gewachsen ist, dass das zusammenpasst. Ja, wir müssen ja auch in der Geschäftsführung mit meinem Kollegen Ingo Schiller, der übrigens ja auch in der Aufsichtsrat der DFL ist, dann haben wir wirklich eine top besetzte sportliche und kaufmännische Geschäftsführung bei Hertha BSC. Und nochmal zum Thema Armin, wenn ich mich nicht vertue, hat die Eintracht damals, bevor Freddy kam, es in der Relegation geschafft. Zur Not machen wir das auch noch im Mai, aber ich würde es ganz gerne ohne machen.
Eine Frage noch zu Freddy Bobic vielleicht. Hertha hat ja auch, also wenn es mal nicht ums Inhaltliche nur geht, sondern auch vielleicht so ein bisschen ums Image. Hertha hat seit Jahren leichte Imageprobleme, zumindest in der Außenwahrnehmung. Welche Rolle hat da auch Freddy Bobic gespielt, der natürlich inhaltlich auf jeden Fall punkten kann, aber natürlich auch in ganz Deutschland gemocht ist, ne, und beliebt und ich glaube, man auch da punkten kann. War das auch ausschlaggebend, um Freddy Bobic zu holen? Also war das ein Punkt, der da wichtig war für Sie?
Also nochmal, ich glaube, wir brauchen in erster Linie jemanden wie Freddy Bobic, um unsere Kernaufgaben nach vorne zu bringen. Und unser Kerngeschäft, das sage ich immer wieder, ist Fußballspiele zu gewinnen. So einfach ist das. Und Freddy hat nun mal in den letzten Stationen deutlich gemacht, dass er aus komplizierten Ausgangspositionen, dazu zähle ich uns nicht komplett, aber ein bisschen schon, ja, mit dieser Situation, in der wir jetzt sind, hat er es bewiesen, dass er es kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dann kamen viele Aspekte dazu. Und nochmal, das Präsidium hat da wirklich einen Top-Job gemacht. Ihm auch die Vorwärtsentwicklung. Und das ist Freddy. Ja? Er ist ja auch jemand, der Menschen mitnehmen kann, der Optimismus versprüht, der viel auf Teamwork setzt. Und darauf freuen wir uns sehr. Das haben wir nämlich auch bei Hertha jetzt schon. Das kann ich beschreiben. Und unsere Außendarstellung ist natürlich durch Freddy Bobic jetzt in der Zukunft auch nochmal eine positive und sympathische Facette reicher. Gar keine Frage.
Carsten, was sind denn die Ziele jetzt in Berlin? Es gab ja eine Art Kurskorrektur. Ich erinnere mich, vor nicht allzu langer Zeit hieß es ja schon, ihr fliegt nach Europa. Was hat sich verändert?
Naja, der Januar war ein Schlag ins Kontor. Davon haben wir uns im Februar nicht erholt. Wir haben mit Pahl einen neuen Trainer, der ein ganz kompliziertes Auftaktprogramm hatte. Die Leistungen überall, wo wir waren, hieß es, ihr habt gut gespielt. Das konnte ich nicht mehr hören. Wir haben nicht gepunktet. Dieses Jahr geht es nur darum, drin zu bleiben. In der Mannschaft auch nochmal ganz genau hinzugucken, wer für uns in der Zukunft die Mentalität und das Hertha-Bewusstsein auch jetzt zeigt. Ich glaube, es ist die Zeit für die Spieler, alles in die Waagschale zu legen, um ihre Jobs in der Zukunft dann auch zu sichern. Das ist jetzt die Zeit. Da werden auch möglicherweise einzelne Karrieren auch beeinträchtigt und beeinflusst. Und darauf gucken wir natürlich ganz genau. Und die nächste Saison, ich nehme auch nochmal Beispiele, Frankfurt, Gladbach, und auch Wolfsburg, die alle durch dann schwere Täler gehen mussten vor vielen Jahren. Schaut, wo die heute in der Tabelle stehen. Wir geben unsere Mission nicht auf. Über zeitliche Aspekte werde ich mit Freddy sprechen. Was überhaupt möglich ist in dieser kurzen Zeit, in dieser Corona-Situation sportlich dann auch zu bauen. Aber ich bin sicher, wir greifen in der Zukunft weiter an. Wir sind nicht, geben uns nicht damit zufrieden, in dem letzten Tabellendrittel uns zu verorten.
Wünschen wir euch viel Glück dafür. Abschließende Frage, weg von der Hertha. Mit Hansi Flick, das hast du ja gestern auch mitbekommen. Was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, ich finde das sehr angemessen, wie Hansi Flick das jetzt auch doch deutlich gemacht hat. Hat es erst der Mannschaft gesagt, hat es dann auch den Offiziellen gesagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin mit dieser Materie, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht befasst, weil ich habe 1000 andere Sachen in Berlin zu erledigen. Aber so wie Hansi das gestern in der Kamera gesagt hat, finde ich das in Ordnung. Es ist seine Entscheidung. Jetzt wird man sehen, was in München passiert.
Carsten, vielen Dank für die Zeit und die Geduld und die vielen Antworten. Also, wie gesagt, nochmal alles Gute, vor allen Dingen viel, viel Gesundheit schicken wir hier von München nach Berlin. Bis bald.
Vielen Dank. Passt auf euch auf.
Ja, ihr auch. Also, Hansi Flick angesprochen, machen gleich mit ihm weiter. Wer wird denn der Nachfolger bei den Bayern? Das besprechen wir gleich ganz in Ruhe. Jetzt wie immer, jeden Sonntag haben Sie die Chance, was zu gewinnen. 2 E-Bikes und 1000 Euro. Ich drücke in die Daumen. Bis gleich. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Also gestern die Meldung. Hansi Flick nach dem Spiel Wolfsburg gesagt, nee, im Sommer ist Schluss für mich bei den Bayern, wenn sie mich denn lassen. Dementsprechend kommen wir zur Szene der Woche.
Und die Szene der Woche mal kein Tor oder so, nein, sondern nach Abpfiff haben wir Folgendes beobachtet. Hansi Flick, es gab ja fünf Minuten Nachspielzeit, es wurde aber noch viel, viel länger gespielt, ist daraufhin eben zum Schiri, hat nochmal gesagt, oh, hier, ne, 5 Minuten, war nachher 7, Freund. Ne, regt sich ein bisschen auf. Und dann, Achtung, Hasan Salihamidžić grinsend Richtung Schiedsrichter, schlägt ein, super gemacht, Jung, und klatscht danach auch nochmal in die Hände. Also die Stimmungen beim FC Bayern komplett anders. Also selbst bei der Nachspielzeit waren sich die beiden nicht einig. So interpretieren wir das jetzt einfach mal. Ne? Kann natürlich auch was ganz anderes sein. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Der eine beschwert sich und der andere grinst sich ein, kurz gefasst.
Ja, früher war es bei Bayern anders mit Bad Guy und Good Guy, da war es eigentlich genau umgekehrt. Und nein, also die Szene, ja. Aber da sieht man auch, wie mit Herzblut, dass der Hansi Flick dabei ist, dass er eben auch solche Sachen, ärgern ihn immer noch, habe 3-2 gewonnen und trotzdem sagt er, hey, verdammt nochmal, wieso macht ihr das? Er ist dabei, er ist mit der Mannschaft dabei, er ist mit dem Verein dabei, er macht eine gute Arbeit, also so interpretiere ich das. Und genau, das Salihamidžić, dass er da einfach Danke gesagt hat, das ist normal. Also das habe ich auch gehabt übrigens.
Also Fakt ist aber auch, dass es an der Kommunikation hapert, finde ich. Weil bei Bayern München war es ja in der Vergangenheit immer so, dass wenn man nach außen geht oder etwas präsentiert, dann tut man das mit einer Stimme. Mhm. Das ist ja bei Bayern München nicht mehr der Fall
gewesen. Aber wie siehst du die Szene denn? So wie Laura es gerade
gesagt hat? Genau, so wie Laura das gesagt hat, absolut. Hansi Flick, emotional also gesagt, ja, 5 Minuten, ihr habt 7 Minuten spielen lassen, regt sich auf und Brazzo gibt den vierten Offiziellen nur ein Lächeln. Da sieht man ja, dass sie eben nicht eine Sprache sprechen.
Ich finde, dass Hasan überhaupt keine Sprache spricht im Moment. Also ich höre ihn nicht, Alfred, du?
Nein, er spricht gar nicht zurzeit. Also
müsste er
gar nicht. Also zu dem Thema hat er sich überhaupt noch gar nicht eingelassen bisher.
Ja, dann fehlt mir aber auch, dass ein Oliver Kahn ja auch kein Statement mal abgibt. Oder
aber, Stefan, das kommt ja hinzu, dass diese ganze Situation jetzt in einer Phase passiert, in dem Bayern jetzt in einem totalen Umbruch ist und ein kleines Machtvakuum entsteht. Genau. Man weiß nicht so genau, wie viel hat Kalle Rummenigge noch zu sagen, wie viel hat Oliver Kahn schon zu sagen. Und in diesem kleinen Machtvakuum passiert jetzt das mit Hansi Flick. Deswegen glaube ich, dass die Bayern sich gerade selbst mal wieder ein bisschen ordnen müssen.
Aber das Problem möchte ich haben, wenn ich Kahn und Rummenigge da habe, dass ich dann Machtvakuum habe. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, aber das ist natürlich schon was anderes, mal so wie Kalle das über Jahrzehnte zu machen und jetzt mal anzufangen, mal reinzuschnuppern und dann den Verein zu übernehmen. Das sind zwei Paar Stiefel. Von daher ist es ein großer Umbruch, was es anbelangt. Auf dieser Position, ja. Also mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Uli jetzt ja schon vorher aufgehört, jetzt Kalle der Große, der wirklich über Jahrzehnte das gemacht hat. Und jetzt kommt jemand, der das noch nie gemacht hat, ja, der jetzt im Hintergrund ist. Also ein Riesenumbruch, der ja weitergeht, auch mit den Spielern weitergeht. Auch irgendwann wird auch Lewandowski aufhören, wird der Müller aufhören. Also ganz wichtige Spiele werden irgendwann aufhören. Ja. Und da ist der Umbruch jetzt ganz entscheidend, der dann kommt für die nächsten Jahre.
Ich beziehe mich auf den Kommentar vorhin aus dem Stadion oder vor der Säbener Straße, dass es heißt, dass Kalle Rummenigge um Flick gekämpft hat und Oliver Kahn eher teilnahmslos da gesessen hat. Also ich glaube schon, dass es da jetzt unterschiedliche Auffassungen gibt. Und da ja Oliver Kahn in einigen Monaten
dann Nummer 1 ist. Meinst du, er wollte sich nicht zurückhalten, weil Kalle eben noch da ist?
Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Also, oder?
Aber es geht ja um die Zukunft. Im Prinzip Und das weiß er ja, dass er ab im neuen Jahr dann der Chef ist. Und die Zukunft eines Trainers geht ja darüber auch hinaus. Also dann würde ich mich schon einmischen und nicht sagen, jetzt Kalle ist noch da, sondern würde ich das mit Kalle einfach auch besprechen, weil es einfach auch zu wichtig ist.
Ja. Was ich gestern total spannend fand, war dass, also die Info, dass Flick nach dem Spiel gesagt hat, wie es bei ihm weiterläuft, aber die Clubbusse nicht involviert waren. Da würde ich halt auch gerne mal wissen, wie kommt das denn eigentlich zustande? Ne? Also da merkt man ja, dass da wirklich Probleme gibt.
Frag doch mal unseren Chefreporter an der Sebener Straße. Der ist uns wieder zugeschaltet. Vielleicht hat er eine Idee.
Ich bin wieder da, aber was ist die Frage?
Robert, stell dir bitte
nochmal. Soll ich nochmal?
Ja.
Hansi Flick hat gestern nach dem Spiel, das wissen wir ja nur alle, gesagt, wie es für ihn zukünftig weitergeht. Aber die Clubbosse waren nicht involviert und wussten nicht, dass er das nach diesem Spiel sagen will. Wie kommt das zustande?
Das ist das, was ich vorhin schon angedeutet hatte. Es geht um Politik, es geht auch um Machtspielchen. Und da ist Flick natürlich auch involviert. Flick weiß genau, wann er was sagt, auch um Druck auszuüben. Und ich habe ja vorhin von der letzten Patrone gesprochen. Und das ist diese letzte Patrone gewesen. Dass er jetzt dann nach dem Spielende eben dann ja sehr spontan dieses Mikro dann aufgesucht hat und es dann nochmal da reingesprochen hat, das war natürlich sehr verwunderlich und das hat natürlich auch die Bosse sehr irritiert. Sie hatten dann nach Spielende sofort alle Handys aus. Ich habe es dann auch probiert, aber da war niemand zu erreichen gestern, dann unmittelbar nach Spielende. Aber die Bosse, wie vorhin schon gesagt, die waren involviert. Rummenigge wusste von der Entscheidung, Kahn wusste von der Entscheidung. Hasan Salihamidžić hat mit Sicherheit auch von mitbekommen, aber eben nicht direkt von Flick.
Armin würde ja gerne widersprechen. Ja. Was glaubst du nicht? Hast du
es ist eben keine gesagt. Politik, die Hansi Flick macht, ja. Sondern er hat seine Entscheidung für sich getroffen, eben um nicht Politik zu machen. Also ich bin da völlig konträrer Meinung.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube eher, dass er vom Getriebenen jetzt zum Treiber geworden ist. Und das ist eigentlich gut. Also das würde ich jedem empfehlen. Und das andere, das Abwarten, dass irgendwann eine Entscheidung getroffen wird, vielleicht gegen ihn, das wollte er auch vermeiden. Und so, dass er in die Offensive gegangen ist und der Zeitpunkt war optimal, ja, hat er gut gemacht.
Ja, und abgewartet hat er ja auch genug. Eben. Ja. Und deswegen ist dieser Schritt jetzt auch der richtige gewesen, auch nach dem Spiel. Vor allen Dingen, wenn du es vorher ja intern kommunizierst, dann spricht dir auch nichts.
Er hat es ja gesagt gemacht.
Absolut. Ja. Und das muss man hier auch herausstellen. Und wenn du das dann an die Öffentlichkeit gibst, dann ist nichts Verkehrtes in meinen Augen daran. Und dann darf auch kein Bayern-Verantwortlicher überrascht sein.
Und dass er das nicht mit Salihamidžić bespricht, ist ja wohl klar.
Das ist klar.
Ja, aber nochmal, warum spricht Hasan nicht?
Das weiß ich nicht.
Vladi, hast du eine Idee?
Warum Hasan Salihamidžić nicht spricht?
Ja.
Weil zur Wahrheit natürlich auch gehört, dass er, wenn er öffentlich gesprochen hat, natürlich auch oft sehr verunsichert gewirkt hat. Und es ist eben ein sehr, sehr gefährliches Gebilde. Und wir haben es ja schon angesprochen und ihr habt es auch schon sehr analytisch behandelt. Jeder Nebensatz wird interpretiert. Jeder ausgelassene Satz wird interpretiert. Und wir haben das ja auch bei Hansi Flick jetzt gemerkt in den letzten Wochen. Jedes Dementi wurde sofort eine Schlagzeile, wurde sofort eine neue Diskussion. Also sind sicherlich auch Führungspersonen dabei gewesen, die sich bewusst auch zurückgezogen haben. Aber nochmal, das möchte ich nochmal klarstellen. Natürlich hat Hansi Flick jedes Recht, das gestern so zu artikulieren. Es geht um seine Zukunft. Er hat es mehrfach angedeutet. Er hat es intern auch angesprochen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Diskussion jetzt erst seit vorgestern auf dem Tisch liegt, sondern man hatte lang genug Zeit zu intervenieren. Man hatte lange genug Zeit, um zu moderieren. Und es hat eben nicht geklappt, weil eben intern keiner derart auf den Tisch gehauen hat, dass sich entscheidende Dinge verändern. Und deswegen hat Hansi Flick gesagt, es reicht mir, ich kann nicht mehr. Und auch das sieht man ihm ja an. Er ist gestresst, er hat nicht mehr diese Freude. Und der FC Bayern hatte auch schon letztes Jahr Probleme intern. Aber das hat jeder Verein. Nur jetzt kommen sie eben ja in die Öffentlichkeit, weil vielleicht auch so ein bisschen der Erfolg nicht mehr da ist aus dem Vorjahr. Und jetzt ist eben ein Punkt erreicht, wo mindestens einer gesagt hat, so geht's nicht weiter. Aber Hansi Flick ist noch Bayern-Trainer und er hat den Wunsch geäußert. Aber jetzt muss erst mal der Vorstand entscheiden, was er macht. Nach meiner Information wird jetzt getagt, es wird beratschlagt. Und da bin ich sehr gespannt, wie dann auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dann reagieren wird.
Es wird ja auch so sein, dass der Vorstand etwas oder die Verantwortlichen etwas verunsichert sind, weil dass ein Trainer dem Verein die Brocken vor die Füße wirft, hat es ja eigentlich...
Kannst du dich daran erinnern? Gab es das da schon mal?
Noch nie. Nee, ne? Also Franz Beckenbauer hat rechtzeitig gesagt, dass er nicht weitermacht.
Ja, genau.
Aber so rechtzeitig, so wie aus der Situation wie jetzt hier, glaube ich, hat es das noch nicht gegeben. Guardiola hat seinen Vertrag nicht verlängert, ist auch was anderes.
Ja, was anderes.
Aber aus einem laufenden Vertrag auszusteigen, wüsste ich nicht, Armin, dass vom FC Bayern das zumindest in der Neuzeit irgendjemand getan hat. Und der FC Bayern stellt plötzlich fest, dass er das noch nie erlebt hat, ist wahrscheinlich auch etwas verunsichert. Und man stellt fest, dass der FC Bayern doch nicht in Deutschland das alleinige Maß aller Dinge ist. Und das ist vielleicht auch eine schwierige Erfahrung für den Verein.
Heißt es dann, dass...
Aber es kann ja nicht verwunderlich sein jetzt mal. Das ist ja eben eine Zeit, wo ich jetzt sage, das ist ja nicht innerhalb von einer Woche jetzt entschieden worden, sondern das ist ja schon länger der Fall. Im Prinzip kann da niemand verwundert sein. Mich wundert es nur, dass man nicht schon früher drauf eingegangen ist im Prinzip. Ich glaube, dass das schon länger klar steht. Jetzt ist es eben ausgesprochen, was für mich absolut notwendig war. Und mich wundert nur, dass man nicht früher die Wertschätzung...
Wertschätzung haben Sie öfter auch schon darauf hingewiesen, hat im...
Glaube ich schon. Also wenn man mit dem Trainer zusammenarbeitet, sollte man ja dann auch, dass man jeden Tag vielleicht mal, vielleicht ist es nicht Galle, aber dann weiß man schon was. Also das ist schon etwas, wo ja Männer auch darüber sprechen und jeden Tag zusammen sein. Also wenn man da nichts spürt, dann ist man fehl am Platz, weil eine gewisse Sensibilität für in der Führung gehört mit Sicherheit dazu. Und das ist ja jetzt nichts etwas, was in der Woche jetzt...
Also du meinst, das kommt ist. Ihnen sogar... Ganz recht jetzt?
Ich weiß es, um Gottes Willen, das weiß ich gar nicht. Nur, dass man jetzt verwundert ist, dass Hansi Flick eben nicht weitermachen möchte. Und er hört ja nicht gleich auf, sondern er macht ja die Saison zu Ende. Ja. Mich hat das jetzt nicht gewundert. Das war aus meiner Sicht eben nochmal konsequent von ihm. Und dementsprechend sollte man das auch wissen. Und er hat es ja auch unter der Woche mitgeteilt, hat den Wunsch ja auch geäußert. Ist ja nicht so, dass es erst hat's danach gesagt, aber hat ja vorher mit Kalle Rummenigge und mit Oliver Kahn anscheinend ja gesprochen. Also da muss man nicht verwundert sein.
Ja, es kommt nicht aus heiterem Himmel. Also es war ja ein längerer Prozess und wir haben ja alle gewartet nach einer klaren Aussage beziehungsweise einer Antwort. Die hat Hansi Flick gestern gegeben. Das spricht für ihn. Ich glaube, dass Hansi Flick auch einfach sieht, dass was auf Bayern München in den nächsten ein oder zwei Jahren zukommt. Ich wiederhole mich, was ich vorhin gesagt habe, mit den auslaufenden Verträgen von wirklich wichtigen Spielern. Wie geht man mit Lewandowski um, mit Neuer? Was ist mit Kimmich, Goretzka? Alle Verträge. Und ich glaube, wenn du als Trainer denn keinen großen Einfluss hast, eben dort mit Entscheidungen zu treffen, dann ist es nur die logische Konsequenz, dass Hansi Flick gestern gesagt hat, für mich sind das die letzten Spiele beim FC Bayern.
Also er hat sich entschieden und er wurde natürlich auch gefragt, was er zukünftig denn gerne machen möchte.
Nein, die Zukunft ist überhaupt nicht klar.
Und haben Sie mit Oliver Bierhoff darüber gesprochen, ob es ein Engagement als
Bundestrainer gibt? Nein, es gab jetzt noch kein Gespräch, was das betrifft, weil für mich einfach wichtig war, wir hatten auch mit der Champions League wichtige Phase, jetzt auch nochmal wichtiger Endspurt in der Bundesliga. Und das sind Dinge, natürlich ist DFB... Eine Option, glaube jeder Trainer überlegen muss. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, ich muss jetzt alles verdauen. Es waren die letzten Wochen für mich auch nicht ganz easy. Ja, deswegen war einfach der Prozess jetzt, dass ich es dem Verein sage und natürlich meinen Spielern, meiner Mannschaft sage, für mich enorm wichtig heute. Und deswegen gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Okay, vielen Dank.
Fand ich auch gut, dass er dann gegangen ist. Du schmunzelst Haken hinter? Ja, ne? Ist durch, das
also Ding. Dazu möchte ich nichts sagen, aber der DFB ist immer eine Option. Damit hat er ja alles gesagt.
Und wir haben noch
wird nicht, mit Sicherheit seiner Lebensqualität zugutekommen, muss ich mal dazu sagen.
Nein, Alfred hat es ja richtig gesagt. Er hat in die Runde gefragt, wer eben nicht glaubt, dass Hansi Flick Nationaltrainer wird. Es hat ja keiner was gesagt. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er auch der Richtige wäre. Wobei ich ja Lothar Matthäus im Endeffekt noch lieber gesehen hätte. Aber Hansi Flick, zu dem Zeitpunkt war er ja auch noch nicht frei.
Stimmt,
ja. Glaube ich, ist die logische Konsequenz.
Damit ist das Problem auch für den DFB gelöst, ne? Dass sie, aber nicht für den FC Bayern. Müssen Sie eine Ablöse zahlen, der DFB?
Das weiß ich nicht. Also die Bayern sind ja nicht darauf angewiesen, so groß. Vielleicht gibt es mal irgendwie eine Gegenleistung anderer Art. Ihr habt einen frei oder irgend sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist das kleinste Hindernis, dass man sich da einig wird.
Ja, aber die Bayern stehen jetzt schon unter Druck. Ja? Also wir reden ja jetzt nicht von Monaten, die sie jetzt noch Zeit haben, sondern wir reden nur noch von ein paar Tagen, vielleicht 2-3 Wochen, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, den neuen Trainer zu bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss der neue Trainer auch wissen, dass er wahrscheinlich nicht großen Einfluss hat, eben auf den Transfer, Spielerabgänge, Zugänge.
Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Also wenn du normalerweise ist es ja so, du nimmst einen Trainer relativ frühzeitig, damit er in die Transferpolitik natürlich sein Sagen hat. Wenn aber Bayern die Transferpolitik ganz alleine ohne Trainer macht, dann kannst du den ja auch relativ spät verpflichten. Ja. Von der Logik her, ne?
Ja, logisch ist es, aber es ist nicht gut.
Nein,
es ist
auch nicht gut für den FC Bayern.
Nein, es ist nicht normal, aber...
Ja, ja. Es gab auch andere Beispiele. Ich glaube, Pep Guardiola durfte schon mitreden, ne? Welche Spieler?
Aber nicht endgültig. Das weiß ich jetzt nicht, aber in dem Fall...
Einer Personalie, ja.
Einer das hat war gesagt, Thiago oder auf jeden Fall. Genau. Und dann gab es auch immer ein paar Reibereien wegen irgendwelcher Transfers. Genau. Wobei die Reibereien gibt es wahrscheinlich in jedem Club, weil der Trainer das Sportliche in den Vordergrund stellt und der Verein natürlich das Finanzielle.
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, natürlich ist der Trainer nicht das Allerwichtigste, weil der Verein steht, wie man so schön sagt, über allem. Und das natürlich dann die Kontinuität ist natürlich normalerweise schon so, dass ein Vorstandsvorsitzender, kriegst du gleich, ein Vorstandsvorsitzender natürlich über 10 Jahre da ist, als Normalfall und nicht den Trainer alleine entscheiden lassen kann. Nur nützt natürlich auch nichts, wenn ich Spieler hole und der Trainer kann die überhaupt nicht, mit denen kann er überhaupt nichts anfangen. Macht keinen Sinn, sondern es sollte so weit kommen, dass eben beide der Meinung sind, der Spieler ist für uns der Richtige. Ich glaube, dass man das auch hinkriegen kann. Also ich kenne sonst keinen Verein,
Armin, es kann ja nicht sein, dass ein Trainer sich für einen Spieler, ich sage jetzt mal Boateng oder auch Alaba, ausspricht und sagt, ich möchte mit denen weiterarbeiten. Und der Verein sagt, nein, wir arbeiten mit, das kann ja nicht sein.
Das könnte sein, aus finanziellen Gründen muss man als Trainer auch mal sagen, okay, wir können es uns aus finanziellen Gründen nicht mehr leisten, dann kann das der Fall sein. Das
glaube ich bei Bayern
München. Aber dann ist es trotzdem noch was anderes, dann sagen wir, okay, wenn wir uns das nicht leisten können, dann suchen wir uns jemanden, und zwar zu zweit suchen wir uns jemanden, den wir uns dann leisten können und den wir beide wollen. Das ist doch nicht so schwierig, ist es doch nicht. Aber nochmal, ich kann nicht Spieler verpflichten, wo der Trainer von vornherein sagt, also mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, der passt überhaupt nicht rein. Das kann man nicht machen. Also auf Dauer wird das auch nicht zum Erfolg führen.
Ja, nur wenn du, wie gesagt, die Qualität verlierst mit Boateng oder auch mit Alaba, finde ich, wenn du mit denen zusammenarbeiten willst, da aber ein Riegel vorgeschoben wird und nein, die Verträge laufen aus, wir lassen sie gehen. Auf der anderen Seite, er unzufrieden ist mit einem Rocker oder einem Saar, dann bin ich schon auf der Seite von Hansi Flick.
Des Trainers. Aber Stefan, bei Alaba bin ich auf der Seite des Vereins. Denn wenn das stimmt, bis zu 22 Millionen Gehalt und er sagt, das ist mir immer noch zu wenig, muss der Verein ja auch irgendwann mal, wenn er nicht alles durcheinander bringen will im Gehaltsgefüge, auch mal sagen nein.
Ja, ist ja korrekt so.
Das ist korrekt.
Ist ja korrekt. Und darum meine ich ja, darum muss man sich eben dann auf einen anderen konzentrieren, den aber dann beide wollen. Mhm. Natürlich kann der Verein, du kannst ja nicht sagen als Trainer, ich will das und das und das. Sage, ja, du bist vielleicht dann nächstes Jahr nicht mehr da. Ich hole dann einen anderen Trainer, der will wieder andere Spieler. Nee, das muss ich als Verein schon im Griff haben, also dass man das versteht. Mhm. Aber noch, die müssen es beide machen. Ja. Der Verein und der Trainer müssen sich einig sein, dass wir diesen Spieler wollen. Dann gibt es ja auch kein Drumherum, ich wollte den Spieler nicht, oder der Verein hat gesagt, ich habe jetzt extra gemacht, weil, nee, eben nicht. Und das muss ja möglich sein.
Ja, gut, Blätti ist noch zugeschaltet. Müssen wir uns, oder machst du dir auch Sorgen um die Zukunft des FC Bayern?
Sorgen muss man sich jetzt, glaube ich, nicht machen, aber ich bin da ganz bei Stefan Effenberg, denn alle Welt blickt natürlich auf die Gegenwart. Man blickt darauf, wer kommt jetzt vielleicht noch nach Upamecano und nach Omar Richards und was passiert natürlich jetzt auf dem Trainerstuhl. Aber beim FC Bayern, da geht es um 7 Verträge von 7 Stammspielern. 3 davon die Oldies, Lewandowski, Neuer und Müller. Goretzka läuft 2022 aus und dann gibt es 6 Verträge. Hinzu kommen noch Coman, Gnabry, Tolisso, Süle, davon ganz zu schweigen. Also hier sind echt einige Hausaufgaben zu erledigen. Und der FC Bayern steht vor einem Umbruch. Aber es geht nochmal nicht nur allein darum, wer kommt, wer geht, wer bleibt. Es geht darum, dass beim FC Bayern vereinsintern wieder eine Sprache gesprochen werden muss. Es muss ganz klar festgelegt sein, wer hat das Sagen und geht man wieder in eine Richtung. Und natürlich, wir werden ja auch gleich sicherlich nochmal über einen möglichen Nachfolger diskutieren. Ich glaube auch, dass der FC Bayern sich keinen Gefallen damit tut, wie er sich jetzt in den letzten Monaten und Jahren verkauft hat in der Trainerdiskussion. Denn ich glaube schon, dass es den einen oder anderen geben wird, der sagt, boah, unter den aktuellen Voraussetzungen, davon ab, dass der FC Bayern ein sehr, sehr großer und interessanter Verein ist, aber tue ich mir das wirklich an? Und da mache ich mir eher Sorgen, dass man vielleicht wirklich gar nicht so sehr es schafft, diesen ganzen Glanz, diese Erfolge in den Vordergrund zu stellen, sondern dass es hier momentan um was anderes geht. Und das ist eben, das sind Kleinkriege statt Harmonie.
Wer soll denn Nachfolger werden? Was hast du gehört?
Jetzt warten wir erstmal ab, was der Vorstand entscheidet und was der Aufsichtsrat entscheidet. Und ich glaube, wenn es dann so kommt, dass man sagt, okay, Hansi, du darfst gehen, dann glaube ich, dass es auch ganz, ganz schnell gehen wird und dass man Julian Nagelsmann präsentieren wird. RB Leipzig, ich habe mich da auch unter der Woche schlau gemacht, wir haben da auch zu was verfasst, hat die Hausaufgaben erledigt, soll heißen, natürlich weiß man spätestens, seit Joachim Löw verkündet hat, dass er dann im Sommer aufhört, dass Nagelsmann einer sein könnte für die Bayern, weil wiederum Flick einer sein könnte für den DFB. Das heißt, Krösche, Minzlaff, die haben in Leipzig schon Gespräche geführt, auch mit anderen Kandidaten. Und nach meinen Informationen stehen dort auch Kandidaten bereit, wenn Nagelsmann gehen würde. Die Frage wird sein, welchen Preis ruft Leipzig aus? Sie werden Nagelsmann nicht herschenken. Und ich gehe davon aus, dass wir am Ende des Tages, wenn es so kommen sollte, eine Rekordablöse sehen werden, die weit über den 15 Millionen Euro liegen wird. Und da bin ich gespannt, ob der FC Bayern das bezahlen wird. Ich glaube, sie werden es bezahlen, weil sie es bezahlen müssen. Ich sehe auch keinen anderen Trainer auf dem Markt. Allegri, so meine Information, ist überhaupt kein Thema und der möchte auch nicht zum FC Bayern wechseln. Davon ab weiß ich nicht, ob das überhaupt ein Thema war. Aber der DFB, weil ihr habt es ja eben schon diskutiert, glaube ich nicht. Warum sollte der DFB was für Hansi Flick bezahlen, wenn er dann auf dem Markt ist? Also Hansi Flick hat er jetzt gerade darum gebeten, den Vertrag aufzulösen und dann kann er ja verhandeln, mit wem er möchte.
Okay, Robert, was denkst du denn? Also wir wollen jetzt nicht über die Nachfolge bei RB Leipzig schon sprechen, wenn Julian Nagelsmann geht, ja, sondern immer noch den Nachfolger von Hansi Flick.
Ja, ich glaube, der Name Nagelsmann wird ja immer wieder genannt aktuell. Ich glaube, das ist ein super Trainer, der auch gut zu Bayern passt. Hat immer einen Vertrag bis 2023 in Leipzig. Am Ende wird es vermutlich darum gehen, ob Leipzig da mitzieht, so wie Florian das gerade auch schon sagte. Ich kann mir vorstellen, dass Julian Nagelsmann sich das selbst auch vorstellen kann. Der ist Bayer, der ist oft in München. Ich glaube, es gab ja auch mal die Situation, dass er fast zu U19 der Bayern auch schon gewechselt wäre, wo dann Dietmar Hopp, damals noch bei Hoffenheim, dazwischen gegrätscht ist. Von daher ist das halt einer der Kandidaten. Ich kann mir das vorstellen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir eigentlich so, als alter Fußballromantiker auch mal, dass es mal einen Trainer gibt, der sagt, ich erfülle jetzt mal meinen Vertrag und bleib auch in Leipzig. Würde ich total spannend und gut finden.
Aber warum soll denn RB Leipzig das machen? Nagelsmann hat keine Ausstiegsklausel. Er hat einen Vertrag bis 2023. Und was dazu kommt, im Moment ist RB Leipzig der einzige ernstzunehmende Konkurrent. Das FC Bayern. Ja, im Moment. Dortmund ist gerade ein bisschen weg vom Fenster. Und wenn man dann den Trainer, der offensichtlich eine gute Arbeit macht, zum FC Bayern gehen lässt, dann kann man wirklich sagen, arme Bundesliga, dann soll Bayern doch 20 Mal Deutscher Meister werden und wir finden uns damit ab. Also warum Leipzig das machen sollte, würde mich wirklich interessieren, zumal finanziell werden sie es sicherlich nicht nötig haben, irgendwie 5 Millionen Ablösesumme oder irgendwas. Also,
nee, 15 haben also wir schon. Was ich sagen muss, ich liebe das ja, wenn wir so diskutieren. Was mir aber wirklich Sorgen macht, ist, dass wir mittlerweile ja fast nur noch über die Trainer reden. Früher haben wir über Spieler gesprochen. Wo geht der hin? Recht. Ja, mittlerweile. Das fing mit Rose an. Wir haben
die wechseln gar nicht mehr,
wir
die Spieler.
Wir haben Funkel, jetzt haben wir Flick. Ja. Das macht mir echt Sorgen. Das macht mir echt Sorgen, dass die Trainer mittlerweile eine riesen Diskussion aufbrechen in so einer Runde, wo
Stefan,
wir reden über Ablösesummen für die Trainer. Also das macht mir echt Sorgen.
Mir macht es insofern keine Sorgen, ne? Weil das war ein wunderbares Teasing von dir. Wir reden natürlich gleich darüber, über die Glaubwürdigkeit auch der Trainer, die vielleicht ein bisschen in Frage gestellt ist. Adi Hütter wird übrigens nicht neuer Trainer bei den Bayern, das wissen wir ja auch jetzt schon.
Ja, Borussia Mönchengladbach. In Gladbach schon eine Ausstiegsläufe, vielleicht geht er doch zu Bayern.
Sprechen wir gleich, ja? Vor der, wie immer, 2 E-Bikes und 1.000 Euro für Sie zu gewinnen. Viel Glück. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Diskutieren immer noch über den Nachfolger von Hansi Flick. Und wir haben ja unseren Chefreporter losgeschickt an die Sebener Straße. Und wen hat er da gerade gesehen, Pletti?
Ja, es kommt etwas Bewegung jetzt hier rein an die Sebener Straße. Es sind spektakuläre Bilder, die wir jetzt hier sehen von der Sebener Straße. Im Hintergrund Kingsley Coman vor verschlossener Schranke. Das Tor hat man ja neu installiert. Früher konnte man ja reingucken. Und aus Sichtschutzgründen hat man sich jetzt eben dazu entschlossen, das runterzufahren. Also es ist einzigartig, was da passiert. Er fuhr erst ein bisschen nach rechts, dann hat er sich nochmal neu eingeordnet, dass er jetzt da wirklich auch drücken kann. Also, und da werden noch Selfies gemacht. Also die Stimmung bei den Spielern ist anscheinend gut. Aber Kingsley Coman, das möchte ich erzählen, hat eine FFP2-Maske auf. Also da werden die Hygienevorschriften eingehalten und Hansi Flick, das ist die Breaking News, der ist um 12.27 Uhr mit seinem Dienstwagen aus der Garage gekommen, hat noch freundlich gewunken, er wirkte sehr höflich, wie immer, und ist eben jetzt eben hier nicht mehr in der Sebener Straße. Man hat heute trainiert und im Reservistentraining hat er dann den einen oder anderen Spieler auch in den Arm genommen und jetzt konzentriert man sich dann eben auf das wichtige Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen, auf das Heimspiel, entschuldige.
Ja, Pletti, vielen Dank für alle Informationen. Noch einen schönen Sonntag dir. Oder hilf ihm doch mal, dass er da reinkommt.
Nein, ja, wir können auch draufbleiben. Das ist schon wirklich, hier geht's ab.
Nee, wir müssen weitermachen, Plätti. Also. Kannst ja noch mal ein paar Fotos Grüße. Schicken. Ja, also, danke dir. Und wir machen Frage der Woche und Topafon, glaube ich. Ne?
Hansi Flick nicht schon im DFB-Dress angefahren kam, oder nicht? Ne? Also das ist ja zumindest...
Stimmt, wir hätten ihn fragen sollen, welchen Dienstwagen
er hat. Ja, gut, er hat, ja, vielleicht was er auch anhatte. Aber egal, im Netz wird sich auf jeden Fall eben darüber gesprochen, wer denn jetzt Bayern-Trainer werden soll. Aber hier auch ein netter Post. Eines muss man Salihamidzic lassen. Er hat in den letzten Wochen einen besseren Job für den DFB gemacht als die komplette DFB-Führung selbst. Dank ihm wird Deutschland wieder einen richtig guten Bundestrainer bekommen. Tolle Arbeit, Brazzo. Aber jetzt mal ernsthaft zu den Bayern. Hier einer, der Deutsch spricht, Erfahrung und Durchsetzungsvermögen hat und das mir san mir leben kann. Aber er sollte eben auch Kumpeltyp sein. Ach Mann, ich kann euch keinen Namen nennen. Das sagt zumindest ein User. Gut, dass wir bei unserem Voting schon ein paar Namen hatten zur Wahl. Julian Nagelsmann hat das Rennen sozusagen bei unseren Sport1-Zuschauern gemacht. 41% sagen, er ist der richtige Mann für den FC Bayern München, abgeschlagen eben direkt dahinter Jürgen Klopp, der momentan in Liverpool ist, Lothar Matthäus, 13%. Also viele sprechen sich dann doch für Nagelsmann aus und mal gucken, was sie am Dopafon gesagt haben.
Es kann nur Rangnick machen, denn er ist mit Abstand der beste deutsche Trainer.
Ich denke, dass Julian Nagelsmann Trainer werden sollte.
Ich halte nichts davon, wenn Julian Nagelsmann Trainer von FC Bayern wird. Das ist noch zu früh.
Lothar Matthäus, ein Mann, der den FC Bayern in- und auswendig kennt.
Die Alternative wäre Joachim Löw. Da würden sich sehr viele Bayern-Spieler auch drüber freuen.
Ich glaube, dass sich Bayern sehr schwer tut, einen neuen Trainer zu finden, der unter dem Sportvorstand Salihamidzic arbeiten will.
Ich denke, dass Christian Streich der richtige Trainer für Bayern München wäre. Wenn man bedenkt, was er in Freiburg seit Jahren leistet, glaube, er wird da viel zu sehr unterschätzt.
Ich schmeiß mal einen ganz anderen Namen in den Raum. Wie wär's denn mit Mourinho?
Armin, da war die ganze Palette dabei, so gefühlt, ne? Oder?
Das ist ja schön, dass es verschiedene Meinungen gibt.
Was glaubst du denn, bei Julian Nagelsmann wurde, glaube ich, gesagt, er ist zu jung. Würdest du das auch sagen? Nee, ne?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil er relativ erfahren ist, muss man sagen. Er ist schon ein paar Jahre dabei jetzt mittlerweile. Aber ich bin da bei Alfred. Ich sehe da, wieso soll Leipzig Nagelsmann abgeben? Außer er will selber unbedingt dahin. Da wissen wir ja, dass irgendwann was ins Rollen kommt. Aber sonst sehe ich von Leipzig aus nicht, dass die den abgeben.
Oder er hat auch gesagt, es gab keine Gespräche bisher, ne? Und auch nicht mit dem Berater. Kann man jetzt ja anfangen, ne? Oder?
Wichtig ist erstmal, dass die Vereine sprechen, ne? Wenn es dann wirklich in die Richtung gehen soll.
Stefan, wen siehst du denn?
Oh, das ist so schwer, aber also ich glaube, dass Julian, für ihn wäre es besser, wenn er seinen Vertrag erfüllt bis 23. Leipzig für seine Entwicklung auch. Bayern München ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Dann kommen die Voraussetzungen dazu, die du bei Bayern München hast. Das haben wir ja so ein bisschen auch durchleuchtet. Ich glaube, dass für Julian Nagelsmann es besser wäre, bei Leipzig zu bleiben, seinen Vertrag zu erfüllen. Das hat er bei Hoffenheim ja auch gemacht. Und dann muss Bayern München einen anderen finden. Aber mich jetzt zu fragen, also ich möchte hier auch nicht irgendwas sagen oder irgendwelche Namen nennen.
Wenn ich mir da vorstellen könnte, also
so schwierig
jetzt. Hätte ich jemanden. Also ich will mir vorstellen, könnte, wäre Arsene Wenger als Beispiel. Spricht Deutsch, ist unheimlich erfahren. Jupp hat ja seinerzeit auch in einem gewissen Alter noch Überragendes geleistet. Arsene Wenger ist einer, der, glaube ich, das unbedingt auch wollen würde. Also für mich jetzt persönlich. Ja, der war jetzt nicht dabei. Also ich habe auch noch eine andere Meinung, was das anbelangt.
Wir müssen gleich mal zählen, wie viel wir jetzt haben mittlerweile.
Ja, siehst du? Also das wäre für mich einer, wo ich sage...
Also nicht mehr Lothar. Du hast dich ja immer für Lothar ausgesprochen.
Ja, Lothar. Lothar würde ich immer... Also ich würde mir immer wünschen, dass Lothar einen Job annimmt. Aber der will ja gar nicht immer. Ne? Also das ist ja... Ich glaube, Bundestrainer hätte er gemacht. Ja, weil er wirklich hervorragendes Wissen hat. Mittlerweile auch, er hat normalerweise alles, was ein Trainer braucht. Und er hat es ja noch nicht zeigen können in der Form. Darum würde ich mir das absolut wünschen. Ja, er ist die Persönlichkeit jetzt. Und er hat die letzten 10 Jahre wirklich überragenden Job auch bei Sky gemacht.
Absolut. Ja, aber da sind wir uns einig, dass ihm alle eigentlich mal eine Chance geben
würden. Ja, absolut. Würden, absolut. Ne? Das würde ich mir für jeden Bundesliga-Club wünschen. Ja.
Aber ich glaube, was man eben auch sieht, dass die ganzen Spitzenvereine in Europa, oder? Das ist ja nicht nur Bayern, dass die unglaubliche Probleme haben mit den Trainerauswahl. Also, es sind eigentlich nicht für die ganz großen Spitzenmannschaften sind eigentlich fast zu wenig Trainer da. Oder die sind schon zum Teil verbrannt.
Ja, wo die Persönlichkeit dazu kommt. Ne? Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig bei so einem großen Club. das auch wirklich moderieren zu können. Ne? Es geht ja nicht um die Trainingsarbeit auf dem Platz jetzt allein. Das ist doch manchmal, also ich meine, das kann ja jeder theoretisch lernen. Wir fangen ja schon an, Trainerkarriere mit 20 zu machen, die methodisch gut arbeiten können. Aber das ist ja nicht, sondern es ist ja wirklich Menschenführung. Es hat was mit zu erkennen, wie ich diese Mannschaft dann in dieser Form dann führe. Bei einem Verein, wo so ganz groß ist, wie ich mit den Medien umgehen kann. Und wo ich eine Persönlichkeit auch noch dazu habe. Ich glaube, dann wird es dann schwierig. Das sieht man ja auch. Also ich meine, die Trainer, die jetzt alle wechseln, sind unter den ersten Vieren zu Hause. Oder ersten, bis auf Gladbach ist es, glaube ich, Sechster mit Rose. Aber es sind schon alles Trainer, die ja auch eine Persönlichkeit haben. Die nicht ohne Punkt und Komma irgendwas runterrattern, sondern die auch eine gewisse Persönlichkeit haben. Und da gibt es eben auch nicht mehr so viele. Darum ist der Markt auch relativ schwierig geworden, glaube ich.
Ich glaube, dass sich der FC Bayern nach Ancelotti einen Italiener oder einen Trainer dieser Art nicht mehr leisten wird, glaube ich.
Ist deutschsprachig Voraussetzung, denkst du? Oder?
Ja, deutschsprachig und
auch
Kenntnisse der Liga.
Ja, Wenger?
Ja, Wenger. Ja. Wenger wäre Lothar natürlich sowieso. Ich glaube, dass Ralf Rangnick interessant wäre. Er hat bewiesen, dass das kann. Er hat bewiesen, dass er analytisch ist. Er hat vor allem bewiesen, dass er bereit ist, mal Strukturen zu verändern. Haken könnte sein, dass dann das Verhältnis mit Salihamidzic oder mit den Bossen noch,
Oli Kahn fängt dann auch an.
Noch komplizierter wird. Weil,
wo fängt denn jetzt noch überall an?
Also, wenn wir jetzt Rangnick nehmen, AC Mailand, muss ja irgendwelche Gründe gehabt haben, warum es nicht geklappt hat. Wir nehmen den DFB, wir nehmen Schalke 04, da bist du bestens informiert. Ja. Das muss ja alles Gründe haben.
Da hat er ja nie gearbeitet, was du
deswegen glaube ich
in Hoffenheim, in Leipzig, in
Ulm. Ja, aber ich glaube, Bayern München, das kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen, muss ich sagen.
Also ist für mich jetzt auch eine andere Hausnummer, muss ich sagen, als wenn ich was aufbaue mit Hoffenheim, mit Dietmar Hopp und Leipzig, ja, Leipzig, weil ich jetzt über Jahre was aufbauen kann, als ob ich dann Bayern München übernehme. Das sind schon andere Stiefel, wo man da reinpassen muss, glaube ich.
Okay, wir reden gleich weiter über die Moral der Trainer nach nur einem Spot. So, Armin wird mich jetzt wahrscheinlich angucken und das bestätigen. Früher hieß es mal, der Trainer ist die ärmste Sau.
Nein.
Also, überleg in Ruhe. Also, wenn es nicht läuft, wird er entlassen, fertig, aus. Doch die neue Generation der Fußballlehrer ist nicht mehr nur Opfer, sondern auch Täter. Da wartet man nicht mehr brav auf die Beurlaubung. Da steigt man jetzt schon mittlerweile aus laufenden Verträgen einfach aus. Mit oder ohne Ausstiegsklausel. Und weil die Trainer es so schön vorgemacht haben, sind die Manager gleich nachgezogen. So schaut's aus.
Ein Mann, ein Wort, das war einmal. Dass Spieler ihre Vertragslaufzeiten nur als unverbindliche Handlungsempfehlung betrachten, wusste man schon. Doch jetzt nimmt auch das Führungspersonal schriftliche Abmachungen nicht mehr ganz so bierernst. Und wenn es heute heißt, ich bleibe, dann ahnst du als Vorgesetzter, dass du bald einen neuen Angestellten brauchst. So schaut's aus. Der öffentliche Pseudo-Wortbruch ist jedenfalls ziemlich salonfähig geworden. Zur Erinnerung:
Wenn nichts dazwischen kommt, habe ich auch gesagt, werde ich bis 2019 hier arbeiten.
Stand jetzt ist es so, wie es ist.
Erstaunlich, dass es immer Frankfurt trifft. Warum nur? Eine pulsierende Metropole, sportlicher Erfolg, viel Tradition, erstklassige Stimmung, wenn die Zuschauer ins Stadion dürfen, dazu eine begeisternde Truppe und trotzdem erlebt die Eintracht eine permanente Fluchtbewegung ihres Führungspersonals. Die Situation kommt, dass ich im Sommer 2021 den Verein verlassen werde.
Bedenklich ist auf jeden Fall, dass er nicht den Eindruck erweckt, dass er drum bittet, aus seinem Vertrag entlassen zu werden, sondern dass er sagt, ich gehe.
So schaut's aus. Warum machen die das eigentlich? Warum geht Rose nach Dortmund? Was reizt Bobic an der grauen Hertha-Maus, anstatt mit der Eintracht Champions League zu feiern? Von Frankfurt nach Berlin, das ist fußballerisch vom Filetsteak zum Imbissbudenfraß. Und warum will Adi Hütter zwar die Champions League erreichen, aber nicht dort teilnehmen?
Ich trage Frankfurt im Herzen.
Aber Max Eberl in der Brieftasche. So schaut's aus. Kommen wir nochmal zurück zu Adi Hütter, ein guter und teurer Trainer.
Es geht um 7,5 Millionen, so wie es in der Zeitung steht.
Doch Hütter fühlt sich missverstanden und zu Unrecht kritisiert.
Ich bin kein Lügner.
Nein, er hat nur im Februar gesagt, ich bleibe, und daraus wurde halt dann, ich gehe.
Dazwischen ist natürlich auch viel passiert.
Akzeptiert, aber warum sagt er dann am 1. April, dass die Ich-bleibe-Aussage immer noch gilt?
Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch dazu stehe. Wichtig, glaube ich, ist, dass ich das verstehe. Ich weiß, dass ich kein Lügner bin.
Diese Logik versteht möglicherweise aber wirklich nur Adi Hütter. So schaut's aus.
Stefan, du hast dich eben ja schon ein bisschen echauffiert darüber. Echauffiert? Was auch, ja, was
nee, aufgeregt. Es macht mir Sorgen. Ja, es macht mir Sorgen. Genau. Mittlerweile die Entwicklung, ja.
Was besonders?
Ja, dass Verträge halt nicht eingehalten werden, sondern man bittet eventuell um Freigabe wie Flick oder man hat irgendwelche Klauseln drin. Ob das für eine mittelfristig bzw. langfristige gute Zusammenarbeit gut ist, wage ich zu bezweifeln, ist doch klar. Mhm. Wenn Rose die Chance bekommt, Gladbach zu trainieren und da etwas aufbauen will, und aufbauen heißt für mich 3, 4 oder 5 Jahre noch plus, und nach 2 Jahren aber diese Klausel zieht, ja, dann ist das schon fragwürdig und ich finde auch mittlerweile wirklich grenzwertig.
Mhm. Alfred, du, es gibt ja das Argument, was irgendwie plausibel klingt, wenn es nicht läuft, fliegt der Trainer, dann wird er ja offensichtlich auch das Recht haben, wenn es mal gut läuft, selbst entscheiden zu können, was er tut. Ich halte es trotzdem für total, total gefährlich. Also ich würde mal die Sportdirektoren oder die Sportvorstände wie Fredi Bobic mal ausnehmen. Aber Armin Fee hat es vorhin völlig zu Recht gesagt. Der Trainer ist der wichtigste Mann im Club. Und er muss auch der wichtigste Mann im Club sein. Mm-mm. Er muss die Leitplanken vorgeben. Er ist, früher hat man mal gesagt, ist ein bisschen ein großes Wort, Vorbildfunktion haben. Bei den Spielern ist es gang und gäbe. Wenn die Trainer jetzt auch noch anfangen, fürchte ich, dass irgendwann mal alle Dämme brechen und Verträge im Profifußball, gerade bei den Spielern, auch überhaupt nichts mehr wert sind. Und deswegen wäre ich dafür, Ausstiegsklauseln bei Trainern zu verbieten. Jetzt wird jeder sagen, das kann man umschiffen oder es wird nicht möglich sein.
Ich fragen, aber wie würde das umsetzen? Ne?
Ein Zeichen setzen und sagen, Ausstiegsklauseln bei Trainer gibt es nicht. Mhm. Armin Fee hat es vorgemacht, 1-Jahr-Vertrag. Danach guckt man sich in die Augen, ja oder nein. Da werden ein 5-Jahres-Vertrag Bobic in Berlin. 5 Jahre, wer weiß, was in 5 Jahren ist. Also ich würde Ausstiegsklauseln verbieten.
Man muss das gar nicht verbieten, man muss es einfach nicht machen als Verein. Also, ich meine, das ist ja völlig legitim.
Dann kriegst du ihn ja nicht.
Hat man die Möglichkeit?
Dann kriegst du ihn ja nicht.
Ja, gut, dann nimmst du ihn halt nicht. Also, ja, die Möglichkeit. Du hast ja immer die Möglichkeit, das zu tun, was du willst. Und wenn du sagst, du willst keinen Trainer verpflichten, der eine Ausstiegsklausel will, weil du vielleicht auch sagst, wenn der Ausstiegsklausel will, denkt er schon wieder darüber nach, dass er wieder weggeht.
Dann ist doch
dir als Verein überlassen, dass du es nicht machst. Ist doch ganz einfach. Mhm. Und es ist doch nicht so, dass es nur einen Trainer gibt auf dieser Welt. Es gibt doch noch ein paar andere, die dann vielleicht eher zu dem Club passen. Andererseits muss man da auch ganz klar sagen, dass wenn das so ist, dass man das so macht, dann kann man dieses auch nutzen als Trainer. Das ist völlig legitim. Sonst brauche ich es ja nicht machen, diese Ausstiegsklausel. Wenn der Adi Hütter Ausstiegsklausel hat, dann verstößt er ja gegen nichts. Und dann bekommt der Verein auch nur 7,5 Millionen. Ich glaube, damals, wie sie das reingeschrieben haben, haben gesagt, gut, bei 7,5 Millionen, wer nimmt jetzt schon Trainer für 7,5 Millionen? Ja. Beziehungsweise der Champions-League-Mannschaft hätte, glaube ich, 10 Millionen bezahlen müssen. Da denkt da gar keiner dran, so ungefähr. Aber wenn es dann so ist, ja, bitteschön, dann kann man doch nicht jemand vorwerfen. Mir wäre es Oliver gewesen, weil er wirklich ein guter Mann ist, Adi Hütter, ja. Der gute Trainer ist, der Charisma hat, wenn er bei der Eintracht blieben wäre, weil mir die Eintracht dann ziemlich nahe steht. Aber er hat diese Ausstiegsklausel, er verliert Leute, jetzt mit denen er ganz eng zusammen war. Bruno Hübner war ein ganz wichtiger Mann für ihn, der wäre auch nicht mehr da gewesen. Ja, Fredi hat da sicher ein professionelles Verhältnis gehabt, vielleicht nicht das ganz innige, aber ein richtig professionelles Verhältnis. Der ist weg, Wolfgang Stäubing war Aufsichtsratschef, der ist auch nicht mehr da. Also alle Leute, die ihn eigentlich geholt haben, die mit denen eng war, sind nicht mehr da. Dann ist es doch völlig legitim, dass man es auch überlegt, ob ich vielleicht dann was anderes mache. Ja. Wenn ein Verein kommt wie Borussia, wo man sagen muss, ist auch kein schlechter Verein, ja, wo er Perspektive sieht. Also da sehe ich jetzt gar nichts Anrüchiges drin. Und zu dem Zeitpunkt, wie er sagt, er bleibt, hat er auch gedacht, dass er bleibt. Ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt, dass er mit Gladbach schon gesprochen
hat. Ja, nur die Gefahr hier ist ja, dass er das vor Millionenpublikum sagt. Also er redet ja nicht mit dir oder mit mir, sondern er geht nach draußen vor Millionen Eintracht-Fans, die mit Herz und Seele, das weißt du besser als ich, weil du da gearbeitet hast, die jetzt einen großen Trainer verlieren. Für die ist es halt unfassbar schwierig, sowas zu verstehen und nachzuvollziehen. Absolut. Rose in Gladbach genau dasselbe. Sie haben große Hoffnung gehabt, es geht nach oben, ja. Es war eine gute Entwicklung. Und dann sagt der Trainer, nein, ich verlasse diesen Verein. Also das darf man auch nicht vergessen. Wir reden einfach nur von das, was geschrieben wird im Vertrag. Bin ich voll bei dir, 100%. Romantik gibt's eh nicht mehr im Fußball, können wir uns von verabschieden anscheinend. Aber es hängen ja auch viele Mitglieder und Fans, die mit wirklich Leib und Seele das leben. Das tut denen doch im Herzen weh. Da kann man
schon erzählen. Ja, schon. Das ist richtig. Und so ist man ja auch. Ich glaube schon, dass er auch so ist. Ja? Weil ich kenne ihn noch ganz gut. Er hat diese Sensibilität auch. Ja? Dass er den Fans natürlich das nicht, das will er nicht. Ja? Aber er muss für sich schon entscheiden, was los ist. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, da ist die Eintracht jetzt nicht so gut gestanden. Da ging es ein bisschen bergab, da wären sie fast in Abstiegsgefahr geraten. Da war er auf der Kippe im Endeffekt. Mhm. Da fragt auch niemand, ich habe mit dir einen Dreijahresvertrag und ich lasse dich aber nach einem halben Jahr als Beispiel jetzt. Also ich denke schon, dass man das immer in zweiseitig sehen muss. Und nochmal, wenn du dann auch noch Leute verlierst, mit denen du vertraust, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man mit Leuten zusammenarbeitet und gern zusammenarbeitet, um erfolgreich zu sein. Wenn die alle nicht mehr da sind, dann muss ich doch für mich überlegen, in Zukunft jetzt, habe ich noch diesen Power, wer kommt jetzt dazu, schaffe ich es dann überhaupt, dann wieder erfolgreich zu sein? Weil darum geht es ja immer.
Dann muss ich aber da ganz kurz einhaken, weil das ist ganz wichtig. Flick verlässt jetzt den FC Bayern. Er hatte die Jungs zu 100% hinter sich. Jetzt drehen wir das um. Wie denken jetzt die Spieler, wo ein Vertrag ausläuft, die irgendwann in Gespräche rein müssen, obwohl der engste Vertraute, Hansi Flick, den Verein jetzt verlässt? Das könnte ja fatale Folgen haben für den FC Bayern, weil die Spieler dann sagen, nein, mit einem anderen Trainer oder wie auch immer möchte ich nicht zusammenarbeiten, ich orientiere mich anders. Das ist ja dann auch die Gefahr.
Ich bin da doch ein bisschen romantisch noch. Ich bleib dabei, der Trainer ist der wichtigste Mann und auch eine Art Vorbildfunktion, das ist ein großes Wort. Bei Borussia Dortmund hat es doch dazu geführt, wenn die Spieler verpflichten, nehmen wir Haaland, nehmen wir Bellingham, nehmen wir Sancho, ist doch bei der Unterschrift schon die Frage, werden die nach einem Jahr gehen die weg oder gehen sie nach zwei Jahren weg? Und ich bin auch sicher, dass das einer der Gründe ist, weil nie eine klare Mannschaftsstruktur entsteht, dass Borussia Dortmund heute auf Platz 5 steht, wobei sie von der Qualität her auf dem Champions League-Platz stehen müssen. Verträge sind nichts mehr wert. Und Effe hat hundertprozentig recht, das ist für den Profifußball eine total, total gefährliche Entwicklung, zumal die Menschen, die ja hier ihren Eintritt oder ihre Abos oder irgendwas bezahlen, das nicht mehr nachvollziehen können. Ja,
ist das nur bei uns so? Ist das nur bei uns so?
Die haben 4 Trainer?
Nein, das ist nicht nur bei euch.
Du lebst ja in Spanien, wie ist es da? Wo kommst du damit?
In Spanien, ja, denke ich, ja. Dass die Verträge schon mehr erfüllt werden. Ja, also es hat ja hier auch so eine Bewegung jetzt gerade. Das ist vielleicht auch, dass es jetzt gerade 2-3 Trainer sind momentan in Deutschland. Und das, durch das nimmt man natürlich das auch irgendwo anders wahr. Aber ich bin absolut bei euch. Ich finde auch die Entwicklung, die ist nicht gut. Die ist absolut nicht gut. Und eben, man vergisst oft die Fans. Oder ich habe wirklich guten Kontakt zum Beispiel zu Borussia Mönchengladbach-Fans. Das tut denen weh. Das, was da passiert ist mit Rose, das tut denen weh. Unglaublich, oder? Und jetzt in Frankfurt wird es genau dasselbe sein. Und das ist auch irgendwas, was man im Hinterkopf immer haben muss. Ja.
Ist es auch so schwierig?
Also muss der Trainer immer warten, bis er entlassen wird?
Nein, ich bin ja bei dir mit den Verträgen, das ist alles klar. Die meisten Trainer werden ja entlassen. Ich meine, das ist ja die Geschichte, die wir haben. Also
das sagt aber auch niemand, okay.
Nee.
Wir wollen, dass du die nächsten 5 Jahre bei uns bist, egal wie es läuft. Wir sind total loyal zu dir. Mhm. Du bist einer von uns und so weiter. Ja? Der Bruno Hübner ist jetzt zum Beispiel der war 10 Jahre in Frankfurt. Der hat das mitgemacht. Von der zweiten Liga, wir hatten damals kein Geld. Und keine Mannschaft groß, der ist durchgestartet. Und jetzt schafft er noch die Champions League. Nach 10 Jahren kriegt er keinen Vertrag mehr. Ja, was ist das für Loyalität? Mhm. Also mir ist es zu viel, muss ich echt ehrlich sagen. Ja? Weil im Endeffekt hast du nur Kontinuität, wenn es läuft. Ja, wenn die Leute dann zufrieden sind. Und dann, wenn sie zufrieden sind, dann darf er nicht gehen. Aber wenn es nicht läuft, dann musst du weg.
Ja,
also du bist der Pflaume
und aber, was weiß ich alles. Also, dann bist du weg, also wirst entlassen. Dann bekommst du ja noch auch ein nettes
Sümmchen
auf dein Konto.
Ja, aber die kriegen Dauergeld. Die kriegen 7,5 Millionen jetzt für
Ich glaube, dass die Bedeutung deiner Verträge auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich habe mich immer früher gefragt, wir haben uns vorhin unterhalten. Mhm. Der Armin, der schließt nur einen Jahresvertrag. Eigentlich ist es genau richtig.
Sag ich ja.
Eigentlich ist es genau richtig, solche Verträge zu schließen. Heute, jetzt habe ich es verstanden, warum du das machst. Um zu sehen und ich möchte vielleicht gar nicht über 3-4 Jahre mit diesen Verantwortlichen zusammenarbeiten, weil ich weiß ja gar nicht, wie sich das entwickelt. Mhm. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Das ist eigentlich ehrlicher als das andere.
Also ich persönlich finde auch, ich bin aber Alfred vor allem. Wolltest du?
Nein.
Ja? Ich bin bei Alfred. Bist dran. Klauseln für Trainer finde ich total kompliziert, weil man immer nicht vergessen darf, du hast es auch gerade angesprochen, Fans sind unheimlich enttäuscht von solchen Geschichten. Frankfurt ist das beste Beispiel gerade. Ich bleibe, auf einmal geht er, jetzt verlieren die gegen Gladbach. Da ist das meiner Meinung nach von Enttäuschung inzwischen auch schon ein bisschen in Hass umgeschwungen, so wie man es jetzt gerade mitbekommt. Da muss man wirklich aufpassen. Und der Fußball ist immer noch vor allem für Zuschauer da. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die Fans sollen Fußball gucken, die sollen den Fußball lieben und du musst aufpassen, dass du durch solche
Geschichten... Ist es nicht auch das Problem für die Fans, dass man das Gefühl hat, in diesem Moment jetzt, verbessert sich der Trainer nicht, wenn er den Wechsel vollzieht, ne?
Bei Frankfurt und Gladbach ist es auf jeden Fall so.
Von der Tabelle her, weißt du, vom sportlichen her.
Ja, nein.
Du kannst zu Bayern München gehen, okay. Oder
ja, ich kann
zu
das einem ja voll
nachvollziehen. Ausländischen großen Verein,
aber ich, das ist
nochmal ein Unterschied.
Ich kann das total nachvollziehen. Aber da muss man demjenigen, den man dann will zu diesem Zeitpunkt, auch mal etwas zugestehen, dass man mal eine lange Zeit mal nicht erfolgreich ist und sagt, du bist unser Mann, wir stehen zu dir. Wir stehen aber nicht nur zu dir, weil du jetzt mal nur Ergebnisse machst, sondern weil du auch mal keine Ergebnisse machst. Es ist ja doppelt, es ist ja immer etwas, es gibt eine Seite, es gibt die andere Seite. Und ich verstehe nicht mehr diese Einseitigkeit. Weil eins ist doch klar, wenn dann, ist ja auch nicht schön, wenn du als Trainer dann da sitzt plötzlich, du hast den Vertrag verlängert, hättest woanders hingehen können, und sitzt dann nach 2 Monaten und alle pfeifen dich aus und schreiben dir 1000 was weiß ich. Ja, okay, dann bist du alleine mit dem, vielleicht mit deiner Familie, wo du enttäuscht bist. Ne? Aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und nochmal, ich muss diese Klauseln ja nicht machen als Verein. Und muss mich dann nicht wundern oder dann meinen Trainer beschimpfen, dass der die dann auch nutzt, ja, dann brauche ich es nicht machen. Und dann mache ich es einfach nicht. So, das ist ganz einfach. Das da brauche ich nicht mehr was verbieten. Ich mache es nicht. Meine Philosophie in diesem Verein ist, ich gebe dem Trainer nur einen Vertrag, wenn er keine Ausschlussklausel hat. Dann hätten wir das auch erledigt.
Ja. Gut, haben wir das geklärt. Gutes Beispiel übrigens in der zweiten Liga, finde ich, gerade St. Pauli, die ganz schlecht waren. Und jetzt die beste Rückrundenmannschaft, glaube ich, sind. Genau. Also am Trainer festgehalten.
Genau.
Ne? Bisschen Geduld.
Ja, Werder Bremen, Kofeld.
Es gibt auch diese Beispiele. Auch, ja. Ne? Also ja. Wollen wir nochmal ganz klar sagen.
So, wir reden gleich. Kann man als Trainer sagen, die haben immer zu mir gestanden, auch wie es ganz miserabel gelaufen ist. Genau. Da bleibe ich die nächsten 10 Jahre. Ja, ja,
ja. Also gleich reden wir über das Spiel noch von Adi Hütter bei Marco Rose, also Gladbach gegen Frankfurt. Und Urs, du musst uns gleich noch was ganz Besonderes erklären. Ja. Der Irrsinn mit dem Handspiel. Also wir blicken da nicht mehr durch. Ich hoffe, du kannst uns da weiterhelfen. Vorher nochmal die Chance auf 2 E-Bikes und 1000 Euro. So, wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Jetzt schauen wir mal rein in das Spiel. Für die Eintracht gab es gestern nichts zu holen bei Borussia Mönchengladbach.
Und das haben die Frankfurter auch relativ früh gemerkt, dass da nichts zu holen ist. Wir schauen in die 10. Spielminute, das ist nämlich das 1:0 gefallen für die Gladbacher. Das Ganze nach einer Ecke, wieder mal eine Standardsituation. Danach fallen ja relativ häufig Tore der Gladbacher. Jonas Hofmann hat sie ausgeführt und dann war eben Matthias Ginter da. Und man muss sagen, er war komplett frei. Wir können, glaube ich, nochmal die Traube gleich sehen. Also da waren viele unterwegs im Strafraum. Allerdings hat sich keiner Matthias Ginter mal genauer zur Brust genommen. Und so ist das Ding dann eben schnell drin.
So Standards sind immer wichtiger geworden, ne, Armin? Oder habe ich den Eindruck zumindest schon. Mittlerweile? Kann das sein?
Ja, die letzten Jahre schon. Wenn es im Spiel mal nicht läuft, kommst du natürlich mit der Standard dann auch wieder so zurück oder gehst in Führung, wo dir das Selbstvertrauen wieder gibt.
Was hast du, Raum- oder Manndeckung spielen lassen?
Unterschiedlich. Ja? Immer dann, wenn es mit der Raumdeckung nicht geklappt hat, habe ich umgestellt auf Manndeckung.
Und, umgekehrt, oder wie? Ja, aber dass er so frei da zum Kopf kommt, boah.
Stefan? Ja, spricht jetzt nicht für die Frankfurter. Aber man muss auch sagen, Gladbach hat ja nicht nur wegen diesem Tor gewonnen, ne, sondern die waren über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft, haben total verdient gewonnen. Das war der Türöffner hier in dieser Szene. So blank darf er natürlich nicht stehen. Aber das war mal endlich mal wieder eine richtig gute Leistung der Gladbacher.
Okay, waren die Frankfurter ein bisschen unter Schockstarre, weil ihr Trainer zu Gladbach geht? Siehst du einen Zusammenhang? Nee, ne?
Das weiß ich nicht. Ich habe nie Fußball gespielt auf dem Niveau und kann das nicht nachvollziehen. Aber es ist schon auffällig, dass erst die Gladbacher nach der Entscheidung mit Rose abgestürzt sind und das gestern ja auch möglicherweise zumindest Einfluss hatte. Denn dafür sind jetzt die Trainer und ist die Führung zu wichtig, um das nicht einfach so wegzustecken. Ja, also ich weiß es nicht. Aber ich sag doch mal, ich glaube es nicht.
Weil es schon eine Szene gab, die dann schon mit Spielentscheidend war, als Sippel den Ball von Ilsanger zum Beispiel zum Ausgleich dann hält. Ne? Das sind so Dinge, wo das Spiel dann wieder anders laufen kann. So
Kleinigkeiten meinst du die dann?
Ja, viele Kleinigkeiten in der Summe entscheiden dann über Sieg oder Niederlage.
Aber ich glaube, dass Frankfurt gefestigt ist.
Ja, glaube ich
also auch. Ich glaube, ja. Dass sie das jetzt nicht umstürzt. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Nein. Im Endspurt der Bundesliga.
Lieber einmal 0-4 als ne? 3-mal 0-1, wolltest du wahrscheinlich sagen. Oh,
da, aber hier, 3 Euro.
Ja. Ich? Ja. Ach, muss ich auch noch zahlen. Ja. Machen wir alles.
Dann zahlt er meins.
So, schauen wir nochmal aufs, aufs 3-0. Wieder eine, wieder eine Standardsituation. Nee, das 3-0 hätte ich gern. Wurde gerade gefragt, 2-0 oder 3-0, nur dass ihr Bescheid wisst. So. Hier. Hopp.
Näher dran, direkt an den Ball gegangen und deutlich aggressiver einfach. Ne? Also so, wie man es eigentlich normalerweise von den Frankfurtern kennt, so agieren hier in dem Fall die Gladbacher. Natürlich auch mit ein bisschen Glück. Zack.
Siehst du, aber was hätte unser Sport1-Experte Peter Novo an der Stelle gesagt? Wären beide Pfosten besetzt gewesen, ne?
Ja.
Wie früher, oder? Was kennst du es auch noch, ne?
Ja, ja, ja. Das ist die große Diskussion, soll man die Pfosten überhaupt besetzen oder nicht besetzen. Also, ja. Der Felder hat wieder einer dann innen. Genau. Ne? Also wenn du das Ganze machen, wie du es für richtig hältst.
Aber ich weiß nicht, ob die Standards immer wichtiger werden. Die waren schon bei Horst Rubesch wichtig, der gestern 70 wurde. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Also Standards waren schon immer wichtig. Ich glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie...
Aber du hast ja gesehen, auch wenn du Überzahl hast, wird das Tor nicht verhindert. Also von daher.
Nein, das ist der Vorteil eines Stürmers, also in der Zehntelsekunde natürlich mehr... agieren kann, als der Abwehrspieler reagieren kann. Hast du verstanden?
Du hast mir gerade versucht, was der Unterschied zwischen agieren und reagieren ist. Das habe ich verstanden. Ja. Kannst du mir gleich nach der Sendung noch mal ganz in Ruhe erklären. Jetzt muss Urs uns einiges erklären. Wir gehen noch mal in dieses Spiel rein. Schauen auf diese Szene, Urs. Ich sage mal Doppelhand. So, hier. Oder was ist das?
Ja, natürlich sieht man das, das sieht ja jeder, dass es Doppelhand ist. Oder die Frage ist immer wieder die gleiche. Oder war es Absicht, war es keine Absicht? Ist es eine natürliche Bewegung, ist es eine unnatürliche Bewegung? Woher kam der Schuss? Ist er aus 3-4 Metern oder ist er aus 50 Metern gekommen? Oder hat er die Chance, überhaupt die Hände wegzunehmen? Ja, Dennis Eidekin hat das entschieden. Dennis Eidekin war da. Im Prinzip, so wie wir die Regel ausgelegt haben hier in Deutschland, war es, würde ich sagen, wäre es eher Hand. Bis jetzt wurde eigentlich alles so gepfiffen. Wenn man aber den Grundsatz der Regeln im Prinzip anschaut, eben das, was ich jetzt vorher gesagt habe, dann bin ich bei Dennis. Da bin ich bei Dennis. Der kann, was will er mit seinen Händen? Was will er mit den Händen? Wo ist die unnatürliche Bewegung?
Naja, er bremst den Ball zumindest.
Ja, er klemmt den Ball ja fast unter Arm ein.
Ja, da, gut, jetzt kann man sagen, eben nochmals, aber das sind ja immer diese Diskussionen. Da kannst du 10 Experten haben, hast 11 unterschiedliche Meinungen in diesen Momenten. Einfacher wäre es, du würdest pfeifen, einfach solche Sachen, da hätte er keine Diskussionen gehabt. Dennis, mit seiner Erfahrung, mit seinem Fußballverstand hat das anders entschieden. Ich bin ehrlich, vom Herz her, vom Fußball her, bin ich eher bei Dennis als bei den Regelauslegungen, die wir bis jetzt gehabt haben. Aber eben nochmals, wir haben die in Deutschland so gehabt. Also wäre es wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, wir ziehen jetzt das durch, weil die Regeln werden geändert.
Das ist auch dringend nötig, wenn du
nicht genau, fragst. Wegen dem Grund werden sie geändert. Oder? Weil der Regeltext, den wir haben in diesem Regelwerk, der ist so kompliziert geworden für alle Beteiligten, auch für die Schiedsrichter, oder? Und im Prinzip habe ich immer gesagt, zurück auf Feld 1, geht wieder an den Ursprung. Nochmals, Absicht ist etwas vom ganz Entscheidenden. Ist es eine natürliche Bewegung? Unnatürlich. Woher kommt der Schuss? Hat er denn überhaupt eine Möglichkeit, die Hände wegzunehmen? Oder verstehst du? Und dann kommt es eben nach... Und das muss der Schiedsrichter entscheiden. Da muss er mit seinem Verständnis, die Schiedsrichter müssen so ausgebildet werden, dass sie Fußballverständnis haben. Und das wird geändert, oder? Was nicht geändert wird, ist das andere, was wir, weiß nicht, ob das heute noch kommt mit Leipzig, sehen wir das auch noch nicht?
Kommt jetzt direkt.
Ah, kommt jetzt auch noch.
Wenn genau. Ruf es ruhig ab.
Genau.
96. Minute
war es. Das wird nicht geändert. Dass ein Tor, das mit einem Hand erzielt wird, ob absichtlich, nicht absichtlich, das wird annulliert. In dem Fall jetzt zum Beispiel, oder? Also jetzt sieht man, das war keine Absicht. Das war überhaupt keine Absicht. Das war bei Accident, dass der noch an die Hand gegangen ist. Aber die Spielregeln sagen ganz klar, ein Tor, das erzielt worden ist, mit Hand, zählt nicht. Das wird auch im neuen Reglement ab dem 1. Juli, wird das immer noch so drin bleiben, oder?
Das bleibt so, jetzt hier?
Das bleibt. Das bleibt.
Aber das ist eine Offensivaktion, das andere war eine Defensivaktion.
Ganz genau. Prinzip, oder? Und das verstehe ich auch nicht, dass man offensiv und defensiv, dass man da unterschiedliche Regeln hat. Das ist auch etwas, was der Zuschauer, ich sage mal, der einfache Zuschauer, der vielleicht mit Fußball nur ab und zu schaut, nicht versteht, warum wird jetzt gepfiffen und hier wird es nicht gepfiffen. Verstehe ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber bleibt so im Reglement, oder? Warum, dass es so lange gedauert hat, warum das überhaupt der Manuel Gräfe da raus musste, das verstehe ich nicht. Weil das ist so klar. Das ist so klar, ein Tor, das mit der Hand ist, zu annullieren. Das brauchst du einmal anzuschauen. Einmal. Und dann weißt du, das Tor zählt in 100 Jahren nicht mit den Regelwerken, die wir haben. Also warum, dass man da jetzt noch, weiß nicht, wie viele Minuten braucht, das verstehe ich nicht.
Sie haben ihm aber gesagt, er soll rausgehen, oder?
Da muss ich sagen, wo ist der, was hat der VAR für ein Regelkenntnis und was für ein Fußballverständnis? Also da kann meine Großmutter würde das sehen, dass da die Hand am Schluss zuletzt dran war und dass dann ins Tor ist, kann nicht zählen. Oder? Ob wir jetzt da einverstanden sind damit oder nicht als Schiedsrichter, wir haben da keinen Spielraum. Es gibt null Spielraum in diesem Moment mit den Spielregeln. Und dann denke ich, da müssen eben auch mal die Techniker, und der Hasen Wenger ist ja jetzt bei der FIFA zum Beispiel, da müssen die eben viel mehr Druck machen, wenn der Fußballer, und der Nagelsmann hat das wunderbar erzählt nach dem Spiel, wenn die auch nicht einverstanden sind mit dieser Regelauslegung, wenn die das auch nicht gut finden, ja, dann soll man mal Druck machen bei der FIFA, dass das geändert wird. Und dann können die Schiedsrichter auch wieder freier agieren in solchen Sachen. Als Schiedsrichter tut das weh, so ein Tor zu annullieren. Das tut weh.
Julian Nagelsmann noch mal hören. Du hast ihn ja gerade schon angesprochen, was er zu der Situation gesagt hat.
Dann kam die letzte Situation, die nach Regel, die Klammer auf, keinen Sinn hat für Fußballer, aber das ist ein anderes Thema. Die Regel korrekt angewendet, deswegen hat es nicht gezählt. Wir haben letztes Jahr gegen Hoffenheim einen Elfmeter kassiert, der zurückgenommen wurde, basierend auf der gleichen Regel, die ja, da auch schon keinen Sinn gemacht hat. Ja, dann sieht man so ein bisschen die negative Seite des Videobeweises, jetzt in dem Fall, weil du halt von einer maximalen Emotion auf die minimale runtergeschraubt wirst innerhalb von wenigen Sekunden. Kannst dich nie so richtig über ein Tor freuen, so musst du immer lange warten, ob es zählt oder nicht zählt. Das macht den Sport zwar fairer, aber nicht zwingend schöner.
Kann ich 200% unterstreichen, was Julian Nagelsmann gesagt hat. Genau das ist das, was wir auch als Schiedsrichter spüren. Und darum sage ich auch nochmals, wenn wir ja schon mit dem VAR arbeiten, dieser VAR muss viel schneller agieren. Und wenn es so klar ist wie da, oder da geht es nicht um Millimeterentscheidung, wo du vielleicht nochmals eine andere Perspektive haben musst oder irgend sowas, sondern das ist jetzt einfach nur klar. Da braucht kein Schiedsrichter rauszugehen, da muss nur der VAR sagen, da war eine Hand dran, das Tor kann nicht zählen, fertig. Schluss, weiter. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden am Headset. Da brauchst du auch gar kein VAR mehr. Weiter. In anderen Ländern wäre da garantiert, wäre da überhaupt nicht diskutiert worden.
Ich zahle jetzt endlich mal meinen.
Ja, du musst zahlen, nicht ich.
Nein, du musst gar nicht zahlen. Ich wollte noch mit dir. Oder eine Szene war ja im Champions League-Spiel, ne? Borussia Dortmund gegen Manchester.
Das ist dein Thema.
Ja. Dann sag mal was. Erst bevor Urs dann uns das
erklärt. Hier verstehe ich gar nichts mehr. Ich habe mich jetzt aufklären lassen von einem von Colinas Erben, also wirkliche Experten.
Ja.
Und die Regel sagt offensichtlich, wenn ich so zum Ball gehe, wie er jetzt hier, sieht man ja, und ich bekomme den Ball an den Kopf und dann an die Hand, dann ist es kein Elfmeter. Wenn ich aber beides gleichzeitig bekomme, dann ist es ein Elfmeter. Und das muss mir einer erklären. Und spätestens da steige ich aus und da steigen auch die Zuschauer aus. Und das ist gefährlich. Wenn ich das Spiel, das ich sehe und liebe, nicht mehr begreife, steige ich aus. Ja. Warum ist es, wenn ich am Kopf und dann Hand kein Elfmeter und wenn beides gleichzeitig ist, Elfmeter?
Weil das Problem ist eben, das ist das, was ich vorher gesagt habe, die Regeln wurden so angepasst, dass sie eben so kompliziert wurden, dass sie eigentlich so solche Fälle wie jetzt bei Paulsen zum Beispiel, wo es eben bei Accident ist, dass man eben solche Sachen, dass es da keine Elfmeter gibt oder das ist so das abgelenkt, so also nach dem Motto, der hatte gar keine Chance im Prinzip zu reagieren, oder? In dem Fall war es etwas anderes, oder? In dem Fall war es jetzt so, dass er erstens mal, der Emre Can ist falsch gestanden, der hat schon im Prinzip, er musste irgendwo noch eine Rettungsaktion machen. Das hat man eigentlich schon gesehen, bevor es überhaupt zur Hand gekommen ist, dass er da in der Not irgendwie musste er sich da verlängern, irgendwie kam er noch irgendwie an den Ball und aber an den Kopf und gleichzeitig aber auch an die Hand. für mich war das ein klarer Elfmeter. Da hat alles gestimmt. Das war die Absicht. Die Absicht war da. Es war eine, also vor allem eine Absicht, vielleicht nicht eine Fahrlässigkeit war da. Sag ich mal, Fahrlässigkeit ist der Absicht gleichzustellen. Das steht übrigens auch irgendwo im Regelbuch. Ja gut, aber das ist relativ wichtig, dass die Fahrlässigkeit der Absicht.
Haben wieder was gelernt.
Oder? Ja, das ist wichtig.
Das
wusste ich Wenn einer fahrlässig mit 200 durchs Dorf fährt, dann muss er damit rechnen, dass er denkt,
oder, wird, oder was?
Dass er ja genau oder er hat es auch nicht absichtlich gemacht. Das war fahrlässig. Und im Prinzip ist das genau dasselbe. Wenn du so rausgehst, dann...
Aber bei der ersten Szene...
Nochmals, jetzt kann man natürlich das, was er ja argumentiert hat. In Deutschland haben sie den Spielern mitgeteilt, wenn es an den Kopf geht und dann an die Hand, dann gibt es keinen Entscheid. Aber das ist in Deutschland. Und das ist ja genau das Problem, dass jedes Land, und weiß nicht was, das irgendwie anders ausgelegt hat. Und darum hat die IFAB jetzt im 17. März haben sie die 135. Sitzung gehabt und haben entschieden, oder, dass eben genau da wieder mehr dieser Spielraum ist, mit Absicht, nicht Absicht und so weiter, dass der Schiedsrichter wieder entscheiden soll.
Wer trifft denn die Entscheidung bei den Regeln?
Das sind in der Regel sind da eigentlich laut Dings sind
so falsche, auf jeden Fall die falschen Leute anscheinend.
Zum Teil.
Sollten doch eigentlich die Schiedsrichter machen.
Nee, nicht
die
unbedingt.
Absoluten Top-Schiedsrichter.
Nee, wir sollten das eigentlich zusammen machen. Ich finde das schon, dass wir mit den Technikern zusammen. Eigentlich geht's ja immer wieder um den Fußball, um den Sinn des Fußballs.
Ja, wenn man wir muss, den man Sinn muss des Fußballs einfacher machen.
Wenn, Regeln. Genau. Und wenn wir um den Sinn des Fußballs sprechen müssen, muss doch jeder sagen, das von Emre Can ist ein Handspiel.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Oder? Ja. Also da müssen wir nicht darüber diskutieren.
Also
und Pausen ist kein Handspiel. Das wäre eigentlich der Sinn des Fußballs.
Sag uns nochmal, wie du die Regel oder beschreiben würdest in der 140. Sitzung, hast du gerade gesagt.
135.
Also, ja, dann gut, dann in der nächsten Sitzung auf jeden Fall. Also, es muss ja einfacher werden, ganz klar, oder? Was würdest du dir wünschen?
Ja, wie das, was wir gehabt haben, Sie haben es unter anderem in einem Satz haben Sie es reingeschrieben. Wieder geht die Hand zum Ball. Oder geht der Ball zur Hand? Ist ganz einfach. Ist es eine natürliche Bewegung oder ist es eine unnatürliche Bewegung? Für das brauchst du natürlich Schiedsrichter, die wissen, was was natürlich und unnatürlich ist. Und das geht nur über Ausbildung, oder? Dann ist es nochmals die Distanz, die Absicht zu erkennen. Ja, was ist die Absicht? Wir haben jetzt den zweiten Fall nicht gesehen vom Frankfurt-Spiel. Der zweite Elfmeter, den er nicht gegeben hat, das war zum Beispiel für mich eher ein Elfmeter, oder? Weil er geht zwar mit angelegtem Arm, geht er Richtung Ball, aber er springt wie ein Torhüter, springt er da rein, oder? Und er trifft ihn hier. Die Absicht war ja klar, mit seinem Körper das zu verhindern, und da war halt der Arm hier, ja.
Aber das war noch T-Shirt-Höhe, oder?
Ja, eben, das kommt ja dazu. Das haben Sie auch noch reingedacht. Jetzt kam noch die T-Shirt. Vorher war es klar. Vorher war es klar. Hier ist der Schnittpunkt.
Ja.
Hier ist der Schnittpunkt.
Jetzt ist er hier irgendwo.
Und hier ist er. Jetzt, wo ist er?
Ja.
Kaufe ich ein längeres T-Shirt?
Langärmliches.
Also ich würde allen Spielern sagen, nehmt möglichst lange T-Shirts, ja nicht kurze. Also möglichst lange, oder? Ja, wo ist jetzt der Punkt?
Nein, wir haben schon mal Regeln. Also er hat ja mal die Regel gegeben von der Seite, wenn die Arme erhöht sind, was weiß ich, dann sind sie alle Abwehrspieler haben die Arme hinten gehabt.
Pinguinmäßig.
Wenn das keine unnatürliche Armbewegung ist, dann weiß ich nicht. Dann müsste er, obwohl der Ball gar nicht kommt, schon 11 Meter gehen.
Und das wurde jetzt eben auch wieder geändert bei den neuen Regeln. Wird das wieder geändert, dass eben genau dieses einfach nur, in Deutschland hieß es immer Körperverbreitung. Sag ich, eine Körperverbreitung kann auch natürlich sein.
Ja.
Verstehst du, wenn ich so hinstehe, dann ist der Arm, das ist natürliche Bewegung. Oder jetzt, wenn der Ball aus 5 Metern kommt oder aus 3 Metern kommt, dann habe ich wahrscheinlich gar keine Zeit, den Ball wegzunehmen. WM-Finale zum Beispiel, Perisic, das war für mich kein Handspiel. Er wollte den Arm wegnehmen. Er hatte gar keine Zeit. Im Prinzip war keine Absicht. Der Arm ist weggeschwungen, hat gar keine Stärke gehabt. Wenn es Absicht gewesen wäre, wäre der Arm stark geblieben. Mhm. Ist er nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Was lernen wir daraus? Ne? In jeder Sitzung gibt es eine neue Regeländerung.
Ich glaube, manchmal ist es einfach besser.
Einfach, genau. Ja. Bin ich total bei dir. Einfach wäre besser. So, wir machen nochmal eine kurze Pause, Entschuldigung. Gleich müssen wir noch über das Debüt von Friedhelm Funkel gestern Abend reden. Das hat nicht so ganz hingehauen. Nach uns wie immer, Pur Landstein, Jochen Stutzki, bitte. Da sind wir nochmal beim Check24 Doppelpass und gleich rüber zu Laura.
Und ich habe die weiße Weste parat. Wir schauen da auf Bayer Leverkusen. Gestern ja gespielt gegen den 1. FC Köln. 3:0 gewonnen im Kasten. Mal wieder Lukas Radetzky unterwegs gewesen. Und eben eine weiße Weste eingeholt. Mein Gott, ist das schwierig. Dritter ist er momentan. Also von Platz 4 ging es auf Platz 3 hoch. Positiv für ihn. Allerdings muss man sagen, positiv war definitiv nicht das, was Friedhelm Funkel erwischt hat. Allerdings 16 weiße Westen gab es, da sage ich auch noch, 50 Euro gibt es. Also 800 Euro ins Phrasenschwein. Bisschen mehr eingezahlt als die Herren hier zumindest heute in der Runde. Und jetzt zu Friedhelm Funkel. Der hatte sich das Debüt mit dem ersten FC Köln wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt. 0-3 verloren heißt, es wird richtig schwer für die Kölner. Und die Frage vielleicht in die Runde, schafft das noch? Ja, nein, müssen sie runter in Liga 2?
Du kennst den Köln noch am besten von uns
aus. Also das gestrige Spiel, muss ich sagen, hat der FC gut gespielt.
Nicht schlecht gespielt teilweise.
Also für mich teilweise wirklich die bessere Mannschaft als Leverkusen. Sie waren unheimlich effizient. Ich glaube, 3 Torschüsse, 3 Tore im Konter. Was ihnen fehlt, und es fehlt ihnen eigentlich schon die ganze Zeit, dass sie vorne jemanden haben, der auch mal im Endeffekt ein entscheidendes Tor machen kann. Haben sie gestern auch nicht gehabt. Andersen ist verletzt. Ansonsten haben sie keine Stürmer. Und das könnte am Ende dann fehlen. Aber vom Spiel her, die letzten Spiele, muss man sagen, haben sie immer richtig, richtig ordentlich gespielt, haben sie gut gespielt. Aber sie machen dann...
Jetzt haben sie ein schweres Spiel, glaube ich. Also was heißt ein schweres? Sind natürlich alle schwer, die letzten. Leipzig, glaube ich, ne?
Oder? Leipzig jetzt zu Hause am Dienstag.
Und danach müssen sie aber spätestens punkten, oder?
Ja, aber es werden immer weniger Spiele und du musst halt irgendein Spiel gewinnen dann wieder. Ja. Also haben jetzt seit 9 Spielen, glaube ich, 2 Punkte gemacht. Stimmt. Der Trend spricht jetzt nicht unbedingt dafür. Aber spielerisch, die letzten Spiele, vor allem auch gestern, haben sie mir gut gefallen.
Ich finde es auch kompliziert. Wir sprechen schon relativ lange davon, dass Köln ganz gut spielt und ein bisschen Glück oder Pech hat. Aber ich glaube, wenn das sich über 5, 6, 7 Spiele irgendwann hinzieht, dann ist es vielleicht nicht nur Glück, sondern dann vielleicht auch die qualitativen Probleme, die man hat vorne, ne? Im Sturm.
Vorne fehlt da was.
Ich habe gestern auch im vorletzten Spiel schon so ein bisschen in die Gesichter nach dem Spiel der Führungskräfte geschaut. Also Jonas Hector, Timo Horn. Puh, ich finde, das sieht schon nicht mehr so richtig nach ein bisschen Trauer oder nach Frust aus, sondern eher nach Verzweiflung so zuletzt. Das spiegelt da schon viel wider, finde ich.
Ja, muss man so sagen. Okay, damit sind wir durch für heute. An dieser Stelle, ich sage vielen Dank an euch. Ja, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ne? So, und heute Abend habe ich noch den Programmhinweis. Damit ich es nicht wieder falsch mache, Motorsport. AVD, Motor- und Sportmagazin, also ab 21.45 Uhr mit Colin Colles und Christian Danner. Also, das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Jetzt geht's weiter mit Pur Lunchtime. Ich sage Prost. Gesund bleiben wie immer. Bis nächste Woche. Tschüss. Schönen Sonntag.